rein und mach es dir bequem. Ganz viel Information bei lockerer Konversation, das ist alles kein Problem. Ja, ich höre sie gern, diese sympathischen Herren. Ohren auf, ein Besuch bei den drei lohnt sich immer.
Herzlich willkommen im Herrenspielzimmer.
Es ist 1996. Ich weiß auch nicht, immer wenn ich Podcast mache, habe ich diesen schönen Reim von vom fetten Brot irgendwie im Kopf. Aber 96 ist ja nun, ist krass, dass es so lange her ist, dieser Song. Egal. Ihr Lieben, herzlich willkommen im Herrenspielzimmer 27 an diesem traumschönen Tag. Also dem Sonntag meine ich jetzt. Sascha kann das nicht nachvollziehen, weil der hat immer gutes Wetter in Florida. Aber wir, also hier in Deutschland waren es jetzt 2 Wochen Dauerregen. Hier im Norden wahrscheinlich noch schlimmer als woanders. Und darüber möchte ich gleich mal einsteigen, weil Podcast mit Kröber oder doch immer Wetterdiskussion. Clays, war es bei euch auch so scheiße 2 Wochen?
Ich gehe nicht raus, ich weiß das nicht, aber ich hasse gutes Wetter. Sorry. Ich habe eine Dachwohnung, hier wird scheiße warm und jetzt ist schon wieder warm, also Sommer ist schrecklich.
Hast du auch so richtig mit Schrägen oben?
Ja, sehr, sehr. Also, wo kleine Schrägen.
Vom Winkel auch noch richtig scheiße. Ich kenne das von meinem Dachbüro in Schesel. Schön schrägen und dann schön große Fenster und dann knallt dir die Sonne da rein und ja.
Nee, ist relativ okay bei mir, die Schrägen, aber es ist ja trotzdem warm im Sommer, ja. Ist furchtbar.
Tja, ich habe diese Woche ein paar Mal versucht, deinen Stream zu gucken und du spielst nur TFT. Mach mal was anderes, bitte. Unterhalt mich mal mehr, bitte. Ich fühle mich von dir nicht mehr abgeholt. Ich sag's dir, wie es ist. Die Luft aus unserer Beziehung ist ein bisschen raus.
Ja? Ich will auch kein TFT spielen, aber Burning Crusade kommt, ja.
Also wirst du, oh cool, wirst du also einsteigen, ja?
Ah ja, ziemlich sicher aus Mangel an Alternativen auf jeden Fall ja, alleine schon.
Das ist schlimm.
Ich meine, ne, besser als nichts. TFT macht mich ein bisschen unglücklich und ja.
Ja, scheiße. Es ist nichts da. Es ist nichts gaming-technisch da. Sascha, du siehst es wieder anders. Du spielst wieder irgendwelche Spiele von 1996, oder?
Nein, von 2018. Ich habe gerade angefangen, Red Dead 2 nochmal richtig durchzuspielen. Das habe ich damals nie richtig durchgespielt. Und jetzt spiele ich es mal auf PC mit richtig hohen Settings und richtig schön in Ruhe. Das ist halt super lang und riesengroß, ne? Aber fantastisches Spiel.
Das mag ich so an dir. Du bist so ein Genießer, weißt du? So andere in deinem Alter irgendwie sitzen vorm Fernseher oder machen irgendwas Cooles und nehmen sich irgendwie einen coolen Whisky dazu. Und immer wenn ich bei dir bin, ich staune dann auch immer, weil das machst du ja mit der ganzen Familie, das finde ich auch so bemerkenswert an euch, dass ihr euch irgendwie einen Klassiker vornehmt und den dann richtig zelebriert. Also die neuen, das finde ich geil, weil ich bin immer so irgendwie so, es gibt auch viele Spiele, die ich wohl sagen würde, da würde ich gerne mal reingucken, aber ich komme da irgendwie nicht zu. Und ihr zelebriert das so, ihr nehmt euch einfach auch ein bisschen ältere Games. Luki ja auch, ne? Das ist ja das Gute, dass du einfach so ein alter Sack bist und einfach jedes gute Spiel kennst und deinem Sohn sagen kannst, Luki, pass mal auf, guck dir das mal an. Und Luki zockt und ist begeistert, ne?
Ja, der ist relativ offen. Er hat jetzt Gothic erst durchgespielt neulich. Ui, aber es ist so, dieses Beispiel alleine. Dafür, ja, das alleine spielen ist schön, weißt du? Jetzt ziehst du dir was Schönes an, machst eine Duftkerze an, Glas Wein und dann schönes Singleplayer-Game, ne?
Ja, genau. So, ja. Gaming mit Stil ist das Stichwort. Sascha, du hast mir in der Woche was verlinkt, was ich sehr interessant fand. Das kam in Deutschland gar nicht so an, ehrlich gesagt. Echt? Ich habe es auch extra nicht auf meinem Blog gepostet, weil ich uns das als besonderes Leckerli für den Podcast lassen wollte. Vielleicht magst du mal, ich habe rübergeguckt und fand es sehr interessant. Magst du vielleicht mal kurz referieren? Ich als Lehrer, ne, du machst jetzt hier das Referat. Was ist genau passiert und warum ist das so spannend?
Ja, da kann ich dir die Quintessenz paraphrasieren, wenn du das möchtest.
Sehr gut.
Es ist, wenn du jetzt ein bisschen in der Gaming-Szene oder in der Developer-Szene vor allem drin bist, hast du vielleicht mitbekommen, dass Epic Apple verklagt oder gibt es einen Lawsuit, einen Antitrust-Lawsuit. Also es geht um Fortnite natürlich, was ja irgendwie auf jeder Plattform ist. Und generell ist es ja so, wenn du auf Apple bist oder auf iOS oder auf Android, und du spielst dann ein Spiel und du machst Payments, also du kaufst irgendeinen In-App-Purchase, dann kriegt Apple oder Google, die kriegen ihren 30% Cut ab. Und Epic hat jetzt gesagt, na wieso, wir haben ja unsere Spieler, die haben das Zeug vielleicht eh auf PC gekauft und wir runnen ja eh unseren eigenen Server. Wieso sollen wir denn da Apple was abgeben?
Das ist schon ein bisschen älter, ne? Das war letzten Sommer, so ging das los, ne?
Ja, aber
mit der iOS-Version, genau.
Passiert das ja. Genau, das ist der Auslöser. Hat Apple gesagt, ja, ne, unsere Regeln, zack, und haben Fortnite halt runtergeschmissen. Was Epic wusste, dass das kommt, das war quasi der Precursor dafür. Es gab noch ein bisschen andere Sachen, dann haben sie ihnen die Developer-Licenses gesperrt, was sie dann wieder zurücknehmen mussten und solche Sachen. Aber im Prinzip ist Fortnite halt runter. Und jetzt hat Epic den Lawsuit gebracht, dass das illegales Ausnutzen ihres Monopols ist, worum es eigentlich geht. Und das ist stellvertretend für alles andere, dass wenn du jetzt ein iPhone hast und du willst ein Spiel installieren, dann machst du das über den App Store und nicht anders, nur über den App Store. Und wenn du in diesem Spiel Geld ausgibst, dann wird das über den App Store abgewickelt mit einem 30% Cut. Und das Argument ist, nur weil Apple die Hardware besitzt, dürfen sie nicht bestimmen, was du für Software installierst. Das wäre so, wie wenn Microsoft jetzt sagt, ja, wenn du Windows benutzt, dann darfst du Spiele nur noch aus dem Microsoft Store kaufen. Ob das jetzt richtig oder falsch ist, weiß man nicht. Das wird ja der Lawsuit entscheiden. Aber wenn Epic den gewinnt, wird das unglaublich große Auswirkungen haben auf alles, was mit der Spieleindustrie zu tun hat, weil dann haben wir auf einmal Steam auf iOS, auf Google, all solche Sachen, weißt du, wenn sich das ändert. Und das heißt,
das ist sowas wie ein Präzedenzfall, könnte man sagen. Ja, also exakt. Wichtiges Urteil, ja.
Dann gibt es zigtausend Lawsuits, die nachkommen werden, weil wenn das Argument valid ist, dann ist es überall anders valid. Und du kannst sagen, okay, nur weil die das Telefon herstellen, was haben sie für ein Recht, bei allem, was drauf läuft, mitzuverdienen? Wenn ich ein Spiel mache.
Das ist
mache,
ja auch mit die größte Kritik an Apple eigentlich und an iOS, dieses in sich geschlossene System. Das nervt ja eigentlich alle Apple-User, ne? Mhm.
Aber sie verdienen gut damit. Und vor allem, wir sind ja die Einzigen, die mit dem Verkauf der Hardware auch noch Geld verdienen. Es gibt also nicht mal wirklich den Grund, und das ist eins von Epics Hauptargumenten, dass sie ja eigentlich nicht damit Geld machen müssen. Was aber jetzt eigentlich jetzt lustig ist, wie das Trial losgegangen ist. Es fing halt richtig chaotisch an, indem sie ihren Eröffnungstag gehabt haben. Das war halt alles virtual mit hier Call-in und Zoom und sowas. Und wer auch immer den Zoom-Call aufgesetzt hat, hat das nicht richtig gemacht, sodass fremde Leute einfach mit reincallen konnten. Und dann saßen die da im Gerichtssaal und haben irgendwelche Kinder reingecallt und da Free Fortnite reingerufen und sowas, bis sie den Call wieder halbwegs abgesichert hatten. Und es war ein sehr guter Start. Und dann hat irgendjemand gesealte Documents oder Dokumente, die nicht hätten public sein sollen, hochgeladen for everyone to see. Verkaufszahlen, wie viele Spiele halt runtergeladen wurden im Epic Games Store, wie viel Geld die Developer bekommen haben für die Free Games und sowas, E-Mails, interne E-Mails von Tim Sweeney und also jede Menge Zeug.
Das fand ich übrigens so, also darauf wollte ich jetzt hinaus, also ich fand diese internen Dokumente extrem interessant,
ja,
weil ja, auch die Prognosen irgendwie, was sie machen müssen und wie viel sie auf welcher Plattform mit Fortnite verdienen, steht da drauf. Und das, was du gerade geteasert hast, fand ich auch sehr interessant. Liebe Community, ihr wisst ja, dass jede Woche ein Umsonstspiel im Epic Game Store ist, was man sich, wenn man einen Account hat, kostenlos runterladen kann. Und in diesen Dokumenten steht, was sie der Firma oder dem Entwickler dafür bezahlt haben, um das exklusiv zu haben für den Epic Games Store und umsonst. Und da steht auch drinne, wie oft das runtergeladen wurde und wie viele neue User man dadurch generiert hat. Also es ist eine hochinteressante Statistik und natürlich eigentlich top secret. Und dass das an die Öffentlichkeit gelangt, das ist halt für Epic Game halt schon. Also du hast so schön, als wir in der Woche drüber gesprochen haben, gesagt, da werden ein paar Leute gefeuert werden dafür.
Ja, die Dokumente steht hier, ne? Only for attorney's eyes, super confidential. Und das Problem ist, dass das nicht nur Apple und Epic-Daten sind, sondern, sag mal, ich habe ein Game bei Epic im Store und ich habe ja keinen Consent gegeben, dass meine Verkaufszahlen auf einmal veröffentlicht werden. Und das kann ja durchaus entscheidend für meine Firma sein, dass Leute wissen, wie meine Finanzen aussehen. Das ist so, als wenn ich jetzt deinen Kontostand public mache. Ne? Das gibt ja sehr viel Informationen preis, die du gar nicht raushaben willst. Und was als Developer halt wehtut, ist, wenn du siehst, wie die Zahlen sind, dass die halt teilweise für ihr Game 50.000 bekommen haben und dann wurde das irgendwie 1,5 Millionen mal runtergeladen. Das ist halt harte Zahlen schon irgendwie.
Ja, aber das hätte sie ja sonst nicht so oft verkauft. Also ja, wenn du es umsonst kriegst, dann lädt es halt jeder runter. Ich lade auch ständig Epic Games, ich habe die nie gespielt, die Dinger. Ich habe da in der Bibliothek 1000 Sachen, also ich meine, vielleicht brauchen wir es irgendwann, ne?
Aber das ist echt so lustig bei uns Gamer in unserem Gehirn, ne? Wir signen uns da, jetzt fange ich auch schon so an, wie Sascha zu reden, wir laden uns da Spiele runter, wo wir eigentlich hundertprozentig wissen, dass wir die nie spielen werden, aber macht's irgendwie trotzdem, weil man denkt, okay, wer weiß, vielleicht brauche ich es ja doch mal irgendwann, ne? Das ist auch so.
Ich habe ein Spiel gekauft im Epic Games Store. Eins habe ich gekauft, der Rest ist alles Free Games.
Tito.
Ja, aber das hat ja nichts mit Games, das hat ja nichts mit Gamern zu tun. Das ist einfach eine menschliche Eigenschaft. Ja, wenn du was umsonst kriegst, dann nimmst du es halt. Also.
Wer weiß, ob man es nochmal braucht, ist hier
das. Ja, also, ne? Das ist so. Ich habe da letztens eine Doku gesehen über so einen Plunderladen, also so einen Euroshop. Und über den Chef von denen. Und die haben einen neuen eröffnet. Und was die getan haben, war einfach nur, jeder der ersten 200 Kunden oder so kriegt einfach einen Sack Kartoffeln. Weil wir irgendwo ganz viele Kartoffeln gekauft haben, weil die kaufen ja immer alles so in riesigen Mengen, ne? Und haben gesagt, dann kriegt jeder so einen Sack Kartoffeln und dann sind da so eine riesige Menschentraube davor, als ob jeder einen Sack Kartoffeln braucht, aber deswegen sind die dann da, wirklich. So sind Menschen.
Ja, ein Sack Kartoffeln ist okay, aber ein Sack Kartoffeln umsonst deutlich
cooler. Ja, eben, ne? Dann gehst du, keine Ahnung, fährst du noch 40 Kilometer dafür am besten.
Wobei, man muss natürlich fairerweise sagen, viele von den Spielen hier, so World of Goo oder so, die sind halt 10 Jahre alt und da ist die Frage, wie viel Verkaufszahlen die wirklich noch hatten. Ne? Und Epic ist ja nicht rein der Böse, finde ich zumindest, weil sie haben ja ihr Epic Grant Programm, wo sie eben Geld rausgeben für Exclusivity, dass du halt da irgendwie das erste Jahr oder was auch immer exklusiv im Store bist. Und die haben Millionen da schon reingebuttert und da ist jede Menge Geld an Indies gegangen, was eigentlich ganz schön cool ist und nur dafür, dass sie halt dann für ein Jahr exklusiv sind. Also ist schwierig zu sagen, wer jetzt der Gute und der Böse in dem Case ist, finde ich.
Also ich glaube, wir haben auch nicht den Eindruck, dass Epic der Böse ist.
Ach so, ja, was auch noch ein Ding ist, dass Steam da ja mit reingezogen wurde. Ne? Die haben zwar auch ihren eigenen Lawsuit jetzt, der genauso interessant ist, aber zum Beispiel muss Steam bestimmte Daten bekannt geben. Und das ist ganz weird, ich weiß bis heute nicht, wie das funktioniert, dass ein Lawsuit zwischen zwei Firmen, also Apple und Epic, mit dem Steam eigentlich gar nichts zu tun hat und dass Steam jetzt hier von denen gefordert wird, dass sie bestimmte Verkaufszahlen offenlegen als Beweise. Und dass das Gericht einfach sagen kann, hey, du dritte Firma, die gar nichts zu tun hat, zeig uns mal, ne, deine Zahlen in der Discovery, was ich sehr strange finde. Und ich wusste nicht, dass das überhaupt geht, dass du, wenn du gar nicht Teil von einem Lawsuit bist, dass jemand kommen kann und sagen kann, hey, gib mir mal deine Firmendaten für den, die brauchen wir hier für den Case. Hm. Ja. Der Steam-Lawsuit übrigens, ich weiß nicht, ob du von dem gehört hast, der ist, glaube ich, aus Europa kommt der, da ist ein Studio, ein kleines Indie-Studio, die haben ebenfalls ein Antitrust Suit gegen Steam gefeilt, weil Steam ja diese eine Regel hat, wenn du auf Steam bist, darfst du auf einer anderen Plattform, also Good Old Games oder Epic Store, darfst du den Steam-Preis nicht unterbieten. Das heißt, wenn es $10 kostet auf Steam, darfst du es nicht für $5 im Epic Games Store anbieten.
Okay, wusste ich auch nicht. Spannend.
Ja, und da sagen die jetzt, ja, das ist ja unfair, weil das schadet ja dem Kunden. Weil ich könnte es ja, weil zum Beispiel Epic Store nimmt wie viel? 12% oder sowas, ne?
Weiß ich nicht.
Das heißt, er nimmt weniger als die Steam 30%. Das heißt, logischerweise kann ich immer noch dasselbe verdienen und mein Spiel billiger anbieten. Das heißt, du kannst es billiger woanders kaufen. Und das erlaubt Steam nicht. Und das Argument ist, dass das halt nicht okay ist. Wo ich auch nicht weiß, wie ich dazu stehe. Eigentlich ist es nicht okay. Aber ich weiß auch nicht, was für Auswirkungen das hätte, wenn das jetzt geändert wird. Aber so oder so, der ganze Markt aller App-Plattformen, Stores ist gerade extrem am durchgeschüttelt werden und in einem Jahr oder zwei, wenn das Zeug vorbei ist, kann es sein, dass es komplett anders aussieht, dass wir Steam auf iOS haben, dass wir andere Preiscuts haben, all solche Sachen. Keiner weiß, was daraus wird. Also es ist gerade also ein super entscheidender Moment.
Du könntest auch nicht irgendwie eine Vorab-Einschätzung angeben, wo du sagst, wahrscheinlich wird es so oder so kommen, weil ich meine, also was ich immer so gelesen habe, war irgendwie, dass alle so das Gefühl haben, in Anführungsstrichen alle, dass Apple da Recht kriegen wird, weil die können ja, haben ja Hausrecht und können machen, was sie wollen eigentlich. Muss ja keiner hingehen. Wie ist da deine Einschätzung?
Auf keine Ahnung. Das ist ja highly legal Paragraphenauslegung. So moralisch ist halt die Frage, nur weil du die Hardware herstellst und die jemandem verkaufst, darfst du dann entscheiden, was die Person damit macht oder nicht. Theoretisch, du kaufst ein iPhone, ist dein iPhone. Darf ich dir sagen, was du drauf installieren darfst und was nicht?
Gut, ja, ist ein guter Punkt, ja.
Also ich bin jetzt da weder pro noch contra, weil es ist so kompliziert und so viele Vor- und Nachteile. Die Vorteile sind ja auch, dass iOS halt ein sehr sauberes Ecosystem ist. Du hast wenig Schrott, wenig Crap, weil alles durch den App Store muss. Auf der anderen Seite hat Apple den Last Say, wer groß wird und wer nicht. Ne?
Aber hatte Microsoft mit Windows früher nicht das Gleiche, wo sie irgendwie versucht haben, den Internet Explorer irgendwie draufzukriegen und dann war doch auch irgendwas, dass sie es nicht mehr mussten oder durften.
Da gab es auch einen Antitrust-Suit und der war ja installiert, fest verankert als der Browser und es war extrem schwierig, den zu ändern. Und das ist jetzt nicht mehr so.
Eben, das ist das Gleiche. Und dann gab es doch das Gleiche auch nochmal mit Android. Die hatten auch das gleiche Problem, glaube ich, dass der Play Store irgendwie, irgendwas war da auch. Ich glaube, die haben alle verloren. Also.
Ja, ich weiß es nicht. Das war gar nicht so lange her, aber dass zum Beispiel die ganze Google Suite oder sowas mit installiert wird und dass es halt dadurch nicht konkurrenzfähig ist. Android ist ja schwierig, weil Android ja an sich offen ist, aber irgendwie dann doch von Google vorgegeben ist. Aber ich sag mal, ich glaube schon, dass das anyway ausgehen kann. Und wenn Epic wirklich gewinnt, dann sehen wir einen riesen Shake-up, glaube ich. Und persönlich, Steam auf Android, nicht mehr diese scheiß Free-to-Play-Kacke auf Mobile, ich fänd's fantastisch.
Ja, spannend. Spannende Entwicklung. Lustig, dass das so, also ich weiß nicht, ich spreche jetzt nur für mich, Clay wird wahrscheinlich gleich wieder was anderes sagen, aber dass das die ganze Sache so ein bisschen an uns vorbeigegangen ist hier in Europa, oder? Hast du was mitgekriegt?
Nö. Ja, aber interessiert mich auch nicht sonderlich. Also.
Ja, okay. Aber ja, gut, aber wenn das wirklich so große Kreise ziehen kann.
Wenn es irgendwann aber, ein Ergebnis gibt. Aber das ist ja schon seit 1,5 Jahren jetzt oder so, dass die sich
bei. Genau, also diesen Konflikt und diesen iOS irgendwie Ding mit Epic Games habe ich mitgekriegt, aber danach war das so ein bisschen, also hier so ein bisschen ruhig um die Sache. Naja.
Ein interessantes Argument übrigens, was sie immer gemacht haben in dem Case, ist, dass Fortnite eigentlich kein Game ist, sagt Epic, sondern das ist ein ein Live-Event, ein Lifestyle-Thing. Sie wollen das nicht nur als Game haben, weil sie sagen, es ist ja auf allen Plattformen und wir haben ja so viel Crossovers mit allem. Und das zu begrenzen wäre unfair, weil es nicht nur ein Spiel ist, sondern weil es ein Cultural Phenomenon ist, also ein kulturelles Phänomen, was natürlich ein bisschen ein Bullshit-Argument ist. Aber die wollen versuchen zu verkaufen, dass Fortnite halt ein Live-Event ist und dass es halt unfair ist, diesen den Leuten vorzuenthalten.
Ja, aber stimmt schon. Ne? Also sie machen halt diese Konzerte und Co., da spielst du gar nicht mehr, da hörst du dir ein Konzert an im Spiel. Also die haben da auf jeden Fall einen Punkt, dass es nicht mehr nur ein Spiel ist, weil sie ja wirklich insane viel gemacht haben mit Kooperation und Co. Und Marshmello hatte sein großes Konzert, glaube ich, und dann noch dieser eine andere Rapper. Und dann gucken da halt 1 Million Leute live zu und setzen sich einfach nur hin im Spiel. Ne? Ja. Das ist immer noch ein Spiel prinzipiell, aber gleichzeitig ist es halt, du kannst zum Beispiel auch die Weltmeisterschaft in Fortnite im Spiel angucken. Also wirklich im Spiel, im Split-Window, während du selbst spielst. Das sind insane Features, die cool sind.
Ganz schön cool.
Sie machen da schon viel mit und ich denke, in dem Hinsicht können sie da vielleicht sogar sagen, dass es nicht mehr nur ein Spiel ist, sondern ich meine, es ist halt definitiv ein kulturelles Phänomen, natürlich. Ich meine, wenn jedes Kind spielt, ne? Ob es immer noch ein Spiel ist, weiß man halt nicht. Also, ob es nur ein Spiel ist, das müssen dann wahrscheinlich die Richter sagen, aber sie machen auf jeden Fall andere Sachen, sagen wir so.
Aber die Zahlen sind ja krass, ne? 10 Millionen Dollar pro Tag, muss ich jetzt mal vorstellen, ein Game, was irgendwie um die 10 Millionen pro Tag macht. Das ist kein Wunder, dass sie sich solche Lawsuits leisten können. Das kannst du gar nicht ausgeben so schnell.
Und das gleichzeitig mit einem insane fairen Geschäftsmodell. Also ich nehme Fortnite deswegen ja seit Jahren in Schutz, mal abgesehen davon, dass ich das Spiel einfach sehr gut fand. Aber was sie für die Gaming-Szene gemacht haben, ist halt insane. Wenn sie jetzt Apple auch noch stürzen und da mehr oder weniger, dann machen sie noch mehr für die Szene wahrscheinlich, aber das ist einfach, ich meine, sie haben es hingekriegt, das hat League vorher auch geschafft, okay, aber dass sie mit einem absurd fairen Geschäftsmodell nicht nur ihr eigenes Spiel bestückt haben und damit absurdes Geld machen, sondern dadurch, dass sie damit so absurdes Geld machen, jetzt basically jedes Spiel einen Battle Pass hat und du immer weniger Lootboxen und Co. siehst, die sind einfach nicht mehr so, ich meine, vor 10 Jahren war das anders, vor 5 Jahren auch, Fortnite hat einfach den gesamten Game-Markt umgekrempelt, weil es einfach so gut läuft.
Das ist genauso.
Und das System ist halt so fair. Ich meine, du zahlst da 10 Euro für einen Battle Pass und refinanzierst dir den, wenn du Bock hast. Also für immer.
Wenn du viel spielst,
ja. Ja, was heißt viel? Ja, du musst halt den Battle Pass voll machen. Klar, da spielst du schon ein bisschen für, klar, aber das ist ja absolut fein. Und dann ansonsten zahlst du halt alle 3 Monate 10 Euro. Also das ist halt nicht die Welt. Und kriegst ja sehr, sehr viel dafür, ne? Also du kriegst nicht nur Ingame-Items und Emotes und was auch immer, die keinen Spieleinfluss haben natürlich, sondern du kriegst ja auch einfach Quests. Du hast ja auch einfach was zu tun im Spiel, ne? Du hast Ziele, du kriegst alles Mögliche und es refinanziert sich für immer selbst. Und das Geld, was sie dann wirklich machen, ist halt einmal durch den Battle Pass, weil die meisten Leute, sobald sie die Coins zurückkriegen, den nicht in den neuen Battle Pass investieren, sondern sagen, oh, guck mal, da ist ein Skin im Shop, den kaufe ich mir. Aber das ist halt das League-Prinzip dann wiederum, ne? Und deswegen, also was Riot und jetzt auch Epic für die Game-Industrie gemacht haben, ist, denke ich, nicht zu unterschätzen.
Ja, deshalb nervt mich das auch immer, dass sie jetzt irgendwie wieder das Bayern München-Prinzip greift und weil sie eben so groß geworden sind, sie plötzlich alle scheiße finden und dann irgendwie so als die ultimativ Bösen darstellen.
Das Epic wurde schon immer gehatet. Also Fortnite wurde einfach immer gehatet. Das ist so eine Sache wie Tokyo Hotel damals irgendwie. Keine Ahnung. Jeder muss es hassen, der es nicht spielt, weil du halt nicht dabei bist. Aber wenn du es selbst nicht magst, weil du sagst, das ist nicht mein Ding. Aber du siehst irgendwie, das ist das größte Spiel aller Zeiten und das war ja 2 Jahre auf Platz 1 auf Twitch und so, ne? Und irgendwie das größte Hype-Game seit Minecraft, I guess. Dann willst du, wenn du da nicht dabei bist, dann redest du es halt schlecht und dann sagst du halt, das spielen nur kleine Kinder. Ich hab das Argument nie verstanden. Was ist daran schlimm, wenn es Kinder spielen? Ich meine, was ist der Punkt? Ist ja nicht so, dass dir das wehtut. Sollen Kinder keine Spiele zum Spielen haben? Oder was genau ist, was ist der Punkt dahinter?
Ich glaube eher so die Attitüde in der Community. Ich glaube, das ist die Kritik, ne?
Ja, aber du hast nichts zu tun mit der Community in Fortnite. Also, ne, es ist nicht so, dass es gibt keinen richtigen es gibt Voice-Chat, wenn du ihn anmachst, aber es gibt keinen richtigen Chat. Du, selbst wenn du random queues, du hast keinen Kontakt, du weißt nicht, ob das ein 70-jähriger Opa ist oder ein 10-jähriger, das weißt du einfach nicht. Also, du hast nie einen Kontakt, ist nicht so wie in League, dass du irgendwie von denen abhängst, ne? Also, du kannst ja solo queuen, du kannst mit Freunden queuen und wenn du halt mit irgendwelchen Randoms queuest, ja gut, dann sind es vielleicht Kinder, ja, das ist überall so, schade für dich. Haben nie verstanden. Aber naja, mir auch egal. Sollen sie halt meckern, die Leute meckern einfach gerne.
Interessant ist aber auch die Spieler, die Einkommensverteilung. Ich hätte gesagt, PC ist irgendwie die meisten Spieler, ist aber PlayStation mit weitem Vorsprung irgendwie.
Das hat mich auch überrascht, muss ich sagen. PC ist gar nicht so krass, ne?
Ja, also von Feeling her hätte ich gesagt, das ist 80% PC, aber obviously nicht wirklich.
Ja. Für alle, die gerne mal diese Unterlagen reingucken wollen, ich kann es nur empfehlen. Ich habe mir die auch durchgeguckt. Wo kriegt man die? Sollen wir den Link einfach in dem Podcast
posten? Es gibt einen Public Folder, wo die echt alle drin liegen. Und da ist wirklich alles drin. Da sind E-Mails von Tim Sweeney an Microsoft und solche Sachen. Also wirklich Sachen, wo ich frage, wie kann das denn public sein? Da gibt es einen Folder. Ich kann den Link mal schicken und da kannst du die alle durchgucken.
Ich poste es einfach in die Podcast-Beschreibung für die, die da mal reingucken wollen. Das ist ganz spannend. Ja, ihr Lieben, ich habe heute nicht so viele Themen irgendwie. Irgendwie passiert nicht so richtig in der Welt was aktuell. Ich habe viele coole neue Serien geguckt, aber so bombastische Themen habe ich nicht. Ich sehe gerade, dass das ist so eine Sache, die mich wieder triggert irgendwie. Seit gestern Spanien das Ende des Corona-Notstands beschlossen hat. Das heißt, die nachtlichen Ausgangssperren und so weiter sind beendet. Und daraufhin hat in Barcelona und Madrid haben die Leute an den Stränden gefeiert, ohne Masken, ohne Abstand, ohne alles. Und wenn ich sowas lese, dann mich triggert das so sehr, weil die Menschen einfach so scheiße dumm sind, dass es mich fast schon wahnsinnig macht. Da siehst du Bilder von so Copacabana-Dimensionen, wo tausende, abertausende Menschen am Strand stehen und feiern, als hätten sie irgendwie den Weltuntergang verhindert. Und feiern einfach das Ende der Pandemie, obwohl die Pandemie nicht vorbei ist.
Wie ist es denn mit den Zahlen in Spanien?
Ja, immer noch, also hier steht drin, dass die Inzidenz 130 immer noch ist. Also bei uns in Deutschland ist es so, irgendwie die Notbremse, in Anführungsstrichen, greift ab einer Inzidenz von 100. Und wenn du unter 100 bist, kannst du langsam öffnen.
Was ist Inzidenz bei euch? Wie rechnet ihr das?
100, also Fälle pro 100.000 Einwohner.
Genau.
In den letzten 7 Tagen oder so.
Genau.
Mhm. Okay. Wie ist mit den Vaccinations? Also bei uns ist ja quasi wieder alles zum Normalzustand zurück, seit die Vaccination-Numbers so hoch sind. Unser Governor hat auch gerade die Emergency-Orders und sowas aufgehoben. Bis auf ein bisschen Masken merkst du eigentlich auch nichts mehr davon. Aber ist halt, weil jetzt irgendwie paar 40% halt vaccinated sind. Ist es in Spanien gleich oder warum?
Nein.
Ich weiß ehrlich gesagt nicht, warum die das beenden. Weil wenn du diesen Artikel, den ich hier lese, da ist hier in die Madrid 130 Inzidenz. Also im Vergleich zu uns, in Deutschland betrug der Wert am Sonntag 118. Wir haben also eine bessere Statistik und bei uns wird nicht alles aufgemacht wieder.
Ja, aber wir sind auch sehr vorsichtig im Vergleich zu einigen anderen Ländern immer.
Ja, aber ich glaube, wir sind uns trotzdem einig, dass es nicht so schlau ist, irgendwie mit Tausenden dann irgendwie am Strand zu feiern, Pandemie.
Ich habe gerade wieder einen Ausschnitt vom, ich glaube, es war Weltspiegel geguckt und die machen ja mal ihre 7-8-Minuten-Dinger und in der Londoner Innenstadt sieht es aus wie vor Corona. 1:1. Die haben zwar immer noch Abstandsregeln und Co., da hält sich aber kein Mensch mehr dran. Ich meine, die sind halt auch zu großen Teilen geimpft. Aber die da sind nicht, das sind die Jungen, also die sind nicht geimpft. Und die sagen auch selbst, ja, das ist natürlich alles ein bisschen unglücklich, aber jetzt machen wir Party. Und dann, also die Innenstadt, ich glaube, es war London. Ja, es war ziemlich sicher London. Ja. Die sieht aus, die ist voll gepackt und die Leute stehen da und sagen halt, na gut, das ist halt nicht so schlimm.
Deutschland jetzt, also ihr seid härter als die umliegenden Länder oder wie ist es?
Mittlerweile sind wir besser als die umliegenden Länder wieder.
Von den Maßnahmen, wie harte.
Ja, wir waren in Europa schon immer relativ hart, denke ich,
vergleichsweise. Also wir sind, wie gesagt, wir haben ein föderales System. Das heißt, für ganz Deutschland gilt, je nach Bundesland, ne, oder je nach Landkreis und so weiter, wird das nach Inzidenz entschieden, ne? Also hier in Tankstedt irgendwie, Schleswig-Holstein, haben wir jetzt wieder über 100, also sind erstmal wieder die Kitas zu. Das heißt, es wird quasi lokal geguckt und dann entschieden.
So. Das macht ja Sinn.
Ja, das macht doch total Sinn. Und so langsam kriegen wir auch genug Impfstoff. Ja, also ich habe auch vor ein paar Tagen einen Blogantrag gehabt, dass BioNTech irgendwie noch mehr liefert als gedacht. Und ich glaube, wir kriegen, was war da, ich weiß nicht, ich glaube 50 Millionen bis Juni, 50 Millionen Impfdosen. Bei 82 Millionen Einwohnern sollte das ungefähr reichen. Also ich merke auch in meinem Umfeld, man sieht es auf meinem Blog, dass ständig Leute schreiben, ja, ich bin jetzt gerade geimpft worden. Es geht auf jeden Fall vorwärts. Und von der Statistik her waren wir, glaube ich, in den letzten Wochen auch immer vor den großen Impfnationen. Ja, also nicht total, aber für diese Woche haben wir dann irgendwie, letzte Woche haben wir irgendwie 5 Millionen geimpft oder so. Also wir holen gerade auf.
Das läuft eigentlich ganz gut, würde ich sagen. Ich frage mich, ob die Zahlen sich ähnlich entwickeln wie bei uns, weil als wir so die 45% oder was es erreicht haben, ist es abgetapert danach. Das heißt, du hast genug Impfungen gehabt, aber Leute sind nicht mehr, Also es ist nicht weiter angestiegen, obwohl noch genug Impfmöglichkeiten da waren, weil Leute einfach sagen, ja, es ist okay. Und es ist jetzt echt im Halbprozentbereich pro Tag. Und
ja, die Verweigerer, die spielen bei uns auch keine große Rolle, weil wir so lange nicht genug Impfstoff hatten, dass wir uns damit überhaupt noch nicht beschäftigen konnten. Also dieser Faktor, ich weiß nicht, da wird ja auch, da redet der eine oder andere drüber, ab was für einer Prozentzahl man wirklich als Land oder so dann, wie nennt man das, die
Herdenimmunität
erreicht hat. Ja, genau, die Herdenimmunität erreicht hat. Das ist ein Faktor, also in Deutschland ist die Corona-Leugner-Fraktion ja auch relativ, also gefühlt, so zumindest wenn man die sozialen Medien sich anguckt, auch relativ, ich will nicht sagen groß, aber schon vorhanden. Und das wird doch interessant, ne? Wenn man dann irgendwie diese 60-70%, die man braucht, dann nicht erreicht, weil Leute sagen, nee, und ich will nicht, dass Bill Gates irgendwie mein Brain infiziert.
Habe ich dir das erzählt?
Ja, aber nicht 40% Querdenker im Land. Was denkst du?
Ja, gut, aber
5%, wenn es hochkommt.
Ja, gut. Ja, ich sagte ja gerade, dass man das nicht beurteilen kann, aber es gibt ja noch, also das Problem ist, dieser schmale Grat zwischen in unserer Gesellschaft zwischen irgendwie Querdenker und Nicht-Querdenkern, das ist ja dieses ganze Schwarz und Weiß. Es gibt auch bei mir in den Comments immer wieder Leute, die sagen, ja, nur weil ich mich nicht impfen lassen will, bin ich ja noch lange kein Querdenker. Ich habe einfach ein bisschen Schiss wegen meinen Allergien oder ich darf das nicht, aus gesundheitlichen Gründen gibt's auch, ne? Von daher, das ist halt, ich weiß nicht ganz genau, was für...
Dass du nicht nur die Geimpften hast, sondern du hast halt auch die sich angesteckt haben. Theoretisch, solange die indische Mutante oder sonst was nicht komplett eskaliert, das ja reicht. Ne? Also die sind dann auch immun in einer gewissen Hinsicht. Und lustigerweise.
Die Genesenden, wie es in der Fachung
ja, genau. Ist. Und davon haben die Amis zum Beispiel extrem viele. Ne? Also ich meine, die haben so dumm viele. Ich meine, da ist ja ein Viertel der Bevölkerung krank gewesen. Ergo musst du, natürlich geht es dann irgendwie schneller bergab. Also mit den Neuinfektionen und Co., weil du ja einfach noch zusätzlich zu den Geimpften so viele hast. Und wir haben ja in Wave 2 und 3 auch versagt. Von daher haben wir auch relativ viele. Ja. Von daher, ich glaube, das ist kein Problem. Das Problem wird eher, und ich denke, das sagen ja auch die Experten, und das war halt vorher auch bewusst, ich glaube, Mai, du magst doch MyLab, die hat schon vor einem Jahr oder so hat sie schon gesagt gehabt, dass Corona wahrscheinlich nie wieder weggehen wird. Das wird wie die Influenza sein. Ich meine, die wird einfach sich immer weiter mutieren. Die kriegst du nicht ganz weg, ne? Es wird halt nur deutlich weniger schlimm.
Ja, das ist ein sehr guter Punkt. Übrigens, ich mag MyLab nicht besonders. Also ich finde, die macht gute Videos, aber als Typ finde ich die nicht so toll. Aber ist auch egal, ist ja völlig irrelevant. Die Videos sind ja wirklich gut, finde ich. Ja. Aber da wurde auch immer wieder gesagt, dass dieser Typ des Impfstoffs, wie heißt das?
Keine Ahnung.
Ich meine? Dass der sich sehr leicht anpassen lässt an neue Mutanten.
Ja, und die Grippe hast du bis heute nicht richtig unter Kontrolle. Ne? Innerhalb einer Grippesaison mutiert sie wieder neu. Und
Aber dann kannst du einfach den Impfstoff dann anpassen und dich neu impfen lassen. So, das ja, meine klar. ich halt.
Aber dann muss sich halt jeder dauerhaft impfen. Ne?
Ja.
Und problematisch wird's halt, was wir in Indien sehen.
Ja.
Ich meine, die haben eine Herdenimmunität, dachten die. Das war natürlich auch sehr fragwürdig. Ich weiß nicht, wie sie auf die Idee kamen.
Ich habe auch keine Ahnung.
Also sie dachten, sie wären immun und dann haben sie ihr, ich weiß nicht, wie das Fest heißt, wo sie alle in den Ganges reinmarschieren, gefeiert und jetzt sind sie halt komplett gereckt. Und da war definitiv keine Herdenimmunität erkennbar. Ich weiß auch nicht, wie sie auf die Idee kamen. Ich meine, Herdenimmunität brauchst du mindestens 70-80%. Das zumindest, was ich immer gehört habe.
Ja.
Ich meine, die sind 1,4 Milliarden. Da waren noch nicht über 1 Milliarde Infektionen. Also denke ich zumindest. Wie kam sie auf die Idee? Aber vor allen Dingen, was man in Indien jetzt sieht, ist halt, also zumindest offenbar noch nicht im großen Stil, aber es ist auf jeden Fall so, dass sich bereits Infizierte wieder anstecken. Und deswegen kommt halt, das ist ja eine Doppelmutante mal wieder, kommt halt die Idee auf, dass eventuell die Antikörper nicht mehr helfen.
Und ja, das aber ist halt auch das ist sowieso so eine Angst, die man hat. Und das habe ich auch gelesen, da hatte ich irgendwie einen Blogantrag über einen indischen Wissenschaftler, der gesagt hat, ja, das Problem bei uns ist halt irgendwie, generell auf der Welt, wenn jetzt die ganzen erste Weltländer nur an sich denken und nur sich impfen und dritte Weltländer irgendwie sich selbst überlassen, dann ist halt die Gefahr, dass wir haben nur ein paar Leute, die sich impfen lassen und erreichen diese Herdenimmunität nicht. Und dann, wie gesagt, zum Virus passt sich ja immer an, ist die Gefahr halt da, dass sich das Virus so weit mutiert, dass es dann halt irgendwie gegen den Impfstoff resistent ist. Und dann haben wir halt ein richtiges Problem so. Klingt ein bisschen nach Panikmache und so weiter, aber ist der medizinisch, glaube ich, durchaus im Bereich des Möglichen, ne?
Ist halt eine normale Sache, dass die Viren einfach mutieren nonstop und sie mutieren halt noch viel mehr, wenn große Teile der Bevölkerung geimpft sind. Ne, weil dann die, ich weiß nicht genau, wie es geht, ich nehme an, es ist wie in der Evolution. Ich meine, dann setzen sich halt Außenseiter durch, irgendwann, wenn es der Normalfall nicht mehr schafft. Und dann ja, Sachen, die halt an Impfstoff vorbeikommen oder so, die verbreiten sich dann halt weiter. In der Regel passiert es ja immer dann, eigentlich werden die auch schwächer in den meisten Fällen dann irgendwann, weil sie einfach mehr Fokus auf wir verbreiten uns legen, anstatt auf, ne, was weiß ich, schwere Nachwirkungen. Aber die Grippe haben wir halt auch nie wegbekommen, ne? Also nie. Und das wird halt mit Corona wahrscheinlich auch nicht anders sein. Das Ding wird jetzt für immer in der Welt rumzirkulieren und immer mutieren. Man kann halt nur hoffen, dass es so schwach wird wie die Grippe irgendwann. Dann hast du halt kein Problem mehr in der gewissen Hinsicht. Aber so aktuell, wenn man dann hört, irgendwie, dass, ich glaube, über 1% von allen Covid-Fällen haben dann Long-Covid danach.
Was das heißt, Schäden an der Lunge und an den Atemwegen und so weiter.
Ja, das ist ein richtiges, also es ist ein Erschöpfungssyndrom dabei bei vielen Leuten. Die können einfach nichts mehr machen. Die laufen irgendwie eine Treppe hoch und sind fertig für den Tag. Und also da gibt es viele Dokus schon drüber. Und jetzt mehrere Unikliniken und Co. in Deutschland forschen jetzt auch dementsprechend und haben Studien am Laufen. Das ist halt wirklich über 1% offenbar. Also es geht nicht nur darum, um wie viele Prozent sterben, sondern wie viele Prozent sind danach noch zu gebrauchen.
Also, ja, so makaber das jetzt gerade klingt, ne?
Ja, und wenn das sich halt durchsetzt und du dauerhaft das so hast wie die Grippesaison, das ist vielleicht nicht so geil.
Habt ihr das mitbekommen in der Woche, dass die Amerikaner dann Vorstoß gewagt haben und gesagt haben, mal die Patente, die exklusiven Patente für den Impfstoff aufheben, sodass halt zum Beispiel Dritte Weltländer dann auch irgendwie gegebenenfalls für sich selbst produzieren können? Wäre vielleicht ein ganz guter Ansatz, ne?
Gibt es Patente? Das wusste ich gar nicht. Ich dachte, das wäre alles geshared und frei.
Nee.
Es ist halt ein riesiges Problem, denke ich, in einer gewissen Hinsicht. Ne? Man sagt, bei so einer Pandemie müsste man eigentlich alles frei zugänglich machen. Ne? Das ist vielleicht der erste Eindruck. Aber was ich dann denke, wie sieht's aus bei der nächsten Sache, wenn die merken, sie verdienen nicht genug Geld damit? Forschen sie dann noch so hart dran?
Naja.
Wenn das ein Risiko ist? Ich meine, ne, du musst immer so eine Abwägung machen. Du kannst nicht, immer wenn du Patente, es ist einfach schwer, ne? Also es ist genauso wie wenn du sagst in Deutschland, Wohnraum ist knapp, lass mal ein bisschen Zeug verstaatlichen. Ja, das klappt kurz, aber dann baut vielleicht keiner mehr, weil er Angst hat, dass sein Zeug verstaatlicht wird irgendwann, ne? Das ist immer so kurze Sachen sind dann irgendwie problematisch auf Dauer eventuell.
Na gut, aber ich sag mal, so Open Source ist vielleicht ein ganz gutes Beispiel dafür, ne? Dass du so, dass man so eine weltweite Pandemie und so eine weltweite Krise dann irgendwie gemeinsam angeht und gemeinsam daran forscht. Ich meine, das ist für naiv, das zu glauben, dass es irgendwann möglich ist, aber spätestens, wenn dann mal wirklich ein Virus kommt, was richtig tödlich ist, muss das doch die Lösung sein. Ne?
Und, ich verstehe mich nicht falsch. Ich denke, die haben eh schon alle genug Geld gemacht.
Wollte ich gerade sagen. Also BioNTech, die sollen sich nicht hinstellen und sagen, ja. Eben. Vor allen Dingen, da stand bei mir in den Comments, finde ich auch einen ganz guten Punkt, die haben teilweise so hohe staatliche Hilfe gekriegt in der Forschung für die Impfstoffe, dass die also wirklich trotzdem Milliarden machen. Und jetzt gerade an diesem Punkt wäre das ja vielleicht gerade für dieses Problem mit den Dritte Weltstaaten eine ganz gute Lösung, eben damit irgendwie du nicht ein Virus hast, was dann irgendwie resistent ist gegen irgendwelche Impfstoffe.
Ja. Ich sag nur generell, muss man damit halt aufpassen. Das hört sich auf den ersten Blick so lustig an, aber wenn man es halt sofort gemacht hätte, ne? So basically der erste Impfstoff ist entwickelt, wir machen das mal kurz Open Source, jeder darf es nachbauen, dann hast du vielleicht irgendwann Probleme, dass die einfach sagen, ja, beim nächsten Mal könnt ihr mich mal, da forschen unsere Leute nicht dran, machen wir kein Geld mit. Aber in dem Fall, wie gesagt, die wurden gefördert, die haben ihr Geld eh schon gemacht. Ich will nicht wissen, wie viel Geld die gemacht haben.
Ja, das
zu viel. Von daher sollen die jetzt nicht weinen. Ich würde auch sagen, da geht dann die menschliche Gesundheit auf dem ganzen Planeten vor.
Das sehen wir wohl alle so, bis auf die großen Pharmakonzerne.
Ich glaube, auf Dauer haben wir den Vorteil, dass ja unsere Medizin und Technik sich weiterentwickelt. Selbst wenn das jetzt bleibt, in 10 Jahren haben wir wahrscheinlich Impfungen, die schneller gehen und einfacher sind. Vielleicht haben wir Pillen, irgendwann Nahrungszusätze und vor allem auch bessere Medizin, um es direkt zu behandeln. Also ich kann mir vorstellen, dass es eher nicht mehr so radikal gefährlich wird, wie es mal war, weil wir halt darauf vorbereitet sind und die Impfung und die Medizin viel besser wird. Auch wenn es halt nicht ganz weggeht.
Ja, aber sowas wie HIV haben wir bis heute nicht richtig, ne? Also wenn es sich schlecht mutiert, wenn man es nicht gut behandeln kann, hat man ein Problem.
HIV ist doch jetzt wohl auf jeden Fall nicht mehr so das Death Sentence, was es noch war, ne?
Ja. Wahrscheinlich. Aber du kannst ja trotzdem nicht dagegen impfen, zum Beispiel. Ich verstehe das auch nicht. Ich bin ja kein Virologe. Ich verstehe nicht, warum sie es bei HIV gar nicht hinkriegen. Offenbar gibt es Gründe.
Das ist doch ein komplett anderes Virus, ne? Deshalb.
Ja, klar, aber man würde ja denken, es ist ein Virus, muss dort Antikörper machen. Boah. Also so als Laie, weißt du? Denkst du ja, kann doch nicht so lange dauern, nach 40 Jahren, meine Güte.
So. Was ich euch noch erzählen wollte, das habe ich schon vor 2 Wochen passiert. Ich habe echte Q-People getroffen, also echte, wie heißen die, Vax-Crazies. Ich saß beim Starbucks und da Kappel saß am nächsten Tisch und ein bisschen unterhalten, da ging es auch um Vaccine und so. Und ich bin ja generell schon kritisch und höre mir immer alles an. Und dann fing die halt so an zu erzählen und das wurde immer weirder und weirder, was die erzählt haben. Dann meinte sie, ja, impfen? Hast du schon impfen lassen? Nö, noch nicht. Ich sage, ich warte nochmal. Ja, darfst du nicht machen, du weißt ja, was da drin ist. Was ist denn da drin? Ja, dann spritzen die dir ein Babyfetus. Wie Babyfetus? Ja, das machen die. Und die nehmen Babyfetusse und dann mixen die und dann kriegst du das gespritzt und du weißt, wer dahinter steckt, oder? Ja, nein, weiß ich nicht. Und dann haben die immer weiter erzählt. Ich dachte, die verarschen mich, weil das war so abgehoben und die haben das aber mit so einer Conviction erhöht. Und da ist mir mal aufgefallen, wie das ist, ne? Das Zeug wurde ja entwickelt mit irgendeiner Stammzelle aus irgendeinem Babyfetus oder sowas, ne? Folglich wird da ein Babyfetus in den Mixer geworfen und wird dir dann gespritzt, ne? Dieser Schritt wird dann übersprungen. Und die waren da so adamant da drin, mich da zu warnen, dass ich auf jeden Fall vorsichtig sein muss, damit ich nicht hier Sexsklave von Bill Gates werde, ne?
Das ist auch, ja. Gegen die du dich eigentlich nicht wehren würdest, theoretisch, ne?
Jetzt, wo er Single ist, ich hab mir schon überlegt, wie würde ich ihn denn seducen, jetzt, wo er wieder Single ist?
Naja. Deine Chance, Sascha.
Er ist schon ein bisschen alt, weiß ich nicht. Also
ja, okay.
Ist im Bett auch nicht so weird, gell?
Ja, wir haben ja letzte Woche schon mit unserem Gast, genau, mit Camlin über Verschwörungstheorien gesprochen. Das ist ja sowieso, du hast das Gefühl, dass die Leute an nichts mehr glauben können und sich dann irgendwie an sowas festkrallen, wenn sie noch irgendwas haben, woran sie glauben können. Also ich verstehe auch nicht, dass die Menschen so dumm sind. Irgendwie
ich denke, die kriegen einfach zu viele Eindrücke heutzutage aus zu vielen Quellen. Es ist einfach, die Sachen widersprechen sich ja alles, basically. Weil wenn du lange genug suchst, findest du halt auch eine andere Meinung. Und ich glaube, viele kommen damit einfach nicht klar, dass sie einfach nicht mehr diesen logischen Sachverstand an den Tag legen können, um Sachen zu unterscheiden. Und dann bist du halt Xavier Naidoo und denkst, Kinder werden gefressen. Keine Ahnung, ist dann halt so.
Verrückt. Ja.
Okay, ich gehe mal zur Serie. Ja. Hast du schon Jupiter Legacy geguckt?
Nein, wann gibt's denn das?
Seit vorgestern und ich habe sie durchgeguckt. Von daher, ich bin ja superheldenaffin, wie wir alle wissen.
Ja.
Und ja, ist kein Must-Watch gefühlt, ist aber durchaus kurzlebig. So ein bisschen The Boys, nur im kompletten Gegenstück. Also du guckst auch hinter die Kulissen von Superhelden in einer völlig fiktiven Welt sozusagen, ne? Also in unserer Welt, aber trotzdem in einem anderen Licht. Und da gibt's halt Superhelden, die gibt's schon seit Ewigkeiten, seit 1930 oder so. Und die Geschichte wird halt ein bisschen beleuchtet, nur sind das in dem Fall zu großen Teilen nicht die letzten Arschlöcher, wie es bei The Boys der Fall ist, sondern im Gegensatz. Das sind halt wirklich
die Guten.
Die richtig Guten, die leben, ne? Also vor allem die Hauptmacher und naja, die ganze Serie beschreibt mehr oder weniger diesen Konflikt von den alten Superhelden, von den ersten Sechsen, mehr oder weniger, die an einen Kodex glauben, den sie sich selbst auferlegt haben, zum Beispiel eben nicht in Regierungen nicht zu regieren, nie zu töten, was super schwer ist, weil du kämpfst die ganze Zeit gegen so Superschurken, die dich töten, aber du darfst sie nicht töten. Ist ziemlich doof. Und die neue Generation an Superhelden legt sich halt zu großen Teilen damit an und sie hinterfragen halt diesen Kodex mehr oder weniger. Das ist so das Dings. Und ich hasse in Serien eigentlich Flashbacks. Ich hasse das wie die Pest, wenn die dauernd die Geschichte interrupten und immer so zwei parallele Stories, weißt du? So bei Arrow zum Beispiel fand ich es ganz schlimm damals. Arrow spielt in heute und sie zeigen in jeder Serie nonstop, wie er auf dieser komischen Kackinsel war und Arrow wurde.
Ja.
Oh, das machen die über Staffeln hinweg und das nervt mich so. Und das machen
aber
einige
das kann Serien. Aber das geht, aber bei vielen Serien funktioniert das auch richtig geil. Zum Beispiel This Is Us, das ist wahrscheinlich überhaupt nichts für dich. Das ist halt so eine Frauen-Familien-Serie. Die machen das halt grandios, ne? Immer irgendwie so diese Anfangstage dieser Kinder oder dieser Familie. Das ist halt fantastisch.
Das heißt, das ist nichts für mich. Ich bin so ein Weiberfilm-Gucker.
Ganz schön. Ja, das wusste ich nicht. Ich hätte nicht gedacht, dass This Is Us was für dich ist.
Doch, kenne ich und habe ich geguckt. Okay. Aber eigentlich mag ich die Flashbacks nicht. Einige kriegen es akzeptabel hin. This Is Us ist vielleicht okay, ja, das gebe ich zu. Ich habe schon länger nicht geguckt, seit 4 Jahren oder so. Ich kann mich gar nicht mehr richtig erinnern. Aber war bestimmt nicht schlecht, ist mir auf jeden Fall nicht schlecht aufgefallen. Aber in Arrow ist es mir zum Beispiel furchtbar aufgefallen. Ich habe es gehasst. Und hier machen sie es auch. Und
scheiße finde ich, ganz kurz, Entschuldigung, dass ich schon wieder aber richtig scheiße finde ich, wenn du irgendwann an dem Punkt bist, wenn du nicht mehr weißt, was ist jetzt Flashback und was ist Gegenwart. Und das kriegen manche Serien halt auch nicht hin. Dann denkst du dir, was ist denn jetzt von beiden?
Das ist hier aber nicht der Fall. Also sie gehen die ganze Zeit zwischen heute, 2020 sozusagen, und zwischen 1929. Also alleine von der Optik her ist es schon sehr eindeutig. Und hier ist sowas passiert, das muss ich der Serie hoch anrechnen. Das ist aus meiner Sicht, die Flashback-Story wird irgendwann deutlich cooler und besser aus meiner Sicht als die eigentliche. Das habe ich noch nie erlebt. Also es ist nicht so, dass das dazu dient, die heutige Geschichte gut zu machen, und irgendwie charakterlich zu unterlegen und Charakterentwicklung und Co. Das macht's auch, klar. Aber irgendwann wird diese Flashback-Story aus meiner Sicht im Laufe dieser ersten Staffel, 8 Folgen, die wird besser. Also ich habe mich immer gefreut, wenn die Flashbacks kommen und die nehmen auch einen absurd großen Teil an. Ich glaube, in den letzten Folgen ist die Flashback-Story deutlich, vielleicht mehr als die Hauptstory. Also ein ganz lustiger Stil und ja, insgesamt gut guckbar. Nichts absolut Besonderes, nicht auf The Boys Level, aber kann man sehr gut gucken und hat einige ganz schöne Sachen eigentlich. Ich finde, Folge 3 fand ich extrem schlecht, das weiß ich noch. Die fand ich super langweilig, weil sie da komplett von der, also sie gehen komplett von den Charakteren, die du in den ersten beiden Folgen kennst, weg und haben irgendwie eine andere Story und du guckst dir das an und denkst dir, what the fuck? Da ist überhaupt nichts. Aber also wenn man alle 8 Folgen guckt, ist das ein ganz gutes zusammenhängendes Konstrukt, was man gut gucken kann und auch relativ schnelllebig. Also ich habe es in 2 Tagen durchgeguckt.
Cool.
Ist okay, kann man gucken.
Ja, vielleicht ganz kurz einige Ergänzungen dazu. Ich habe heute gelesen, dass die neue Marvel-Serie, die jetzt demnächst Anfang Juni ansteht, nämlich Loki, wo ich mich sehr drauf freue, dass die, ich glaube, 2 Tage vorverlegt wurde und dass die, und das wird gefeiert als große Änderung bei Disney, ich weiß nicht, ob das jetzt jede Serie betrifft, bisher war es ja so, dass die immer freitags rauskommen, weil bei Loki ist es so, dass sie immer mittwochs rauskommt. Wurde jetzt schon, wurde announced. Und dafür gibt's ja dann 2 Tage vorher. Da stand groß irgendwie als News so, Loki kommt viel früher, so. Und ich schon, oh, geil. Und guck rein, ja, 2 Tage und kommt immer mittwochs. Okay, toll. Ja, Clickbait halt. Ja, es wird so spekuliert, damit die mit den Star Wars Serien nicht aneinander stoßen. Ja, wahrscheinlich, keine Ahnung. Fand ich ganz interessant. Ansonsten habe ich mehrfach in meinen Streams den Tipp von der Community bekommen, Invincible zu gucken. Invincible ist auch eine Superheldenreihe, ist aber eine Animationsserie. Früher hätte man gesagt Zeichentrick. Und das stößt mich normalerweise immer so ein bisschen ab, ehrlich gesagt. Yeah. Aber die Community hat gesagt, guck mal rein, es ist wie The Boys. So, ich habe reingeguckt. Es ist überhaupt nicht wie The Boys, nicht mal, not even close. Aber irgendwie einer von den Machern von The Boys ist wohl auch irgendwie Produzent oder Showrunner oder irgendwas in Invincible. Keine Ahnung, aber die Serie ist wirklich sehr gut. Ich habe heute auf meinem Blog irgendwie dafür Werbung gemacht und habe auch, Nerdkultur hat da ein sehr cooles Video drüber gemacht, das habe ich auch darin verlinkt. Und es gibt eine Staffel und das ist auch nicht die übliche Kacke mit einer Staffel 6 oder 8 Folgen, sondern es gibt wirklich richtig viele Folgen. Und sie ist fantastisch. Sie ist wirklich fantastisch. Es ist mal wieder sowas, irgendwie wir brechen aus dem alten Superhelden-Ding aus und machen mal was anderes und zeigen auch so ein bisschen, gehen auch so ein bisschen hinter die Kulissen und nehmen uns auch ganz viel Zeit für Charakterentwicklung und es ist sehr, sehr, sehr gut. Also, wenn man sich darauf einlassen kann, im Sinne von, es ist eine Animationsserie, ist das, auch wenn man, ja, jetzt reden wir nur wieder nur von Superhelden-Serien, aber ja, also sie ist auf jeden Fall gut.
Nicht viel anderes, das soll man tun.
Ja. Ja, aber ich weiß gar nicht, seit wann es die gibt, aber ich auf dem Film der Community habe ich reingeguckt und wollte eigentlich nur sagen, die ist richtig gut. Ja. So, Sascha, jetzt bist du dran.
Ja, habe ich weder und noch geguckt. Was habe ich denn geguckt in letzter Zeit? Gar nichts. Wirklich viel. Ein bisschen alte TNG-Episoden, nicht so super spannend.
Was? TNG? Was TNG?
The Next Generation.
Star Trek.
Ja.
Achso, okay.
Die haben sich.
Ja, da ist ja auch gut was. Die drehen ja gerade, jetzt hat irgendwie der Q-Darsteller, ich habe mich auch gefragt, wieso darf der sowas bekannt geben, aber hat wohl im Interview erzählt, so ja, ich werde in der neuen Picard-Staffel nicht nur in einer, sondern irgendwie in den 6 Folgen vorkommen. Und wir drehen gerade Staffel 2 und 3 gleichzeitig. Vielleicht für alle Star, für alle Trekkies und für alle Star-Trek-Fans, ja. Also, ich fand die erste Picard-Staffel ja unfassbar schlecht. Für mich die schlechteste Star Trek-Serie ever.
Ja.
Aber da gibt's auch unterschiedliche Meinungen. Viele in der Community feiern die extrem. Ist halt so, Geschmack lässt sich nun mal nicht vergleichen oder diskutieren oder absprechen. Aber ich fand sie unfassbar schlecht.
Ich schaue nur Discovery. Die mag ich.
Jetzt wirklich?
Ja, ich liebe Discovery.
Ja, ich finde Discovery auch geil, aber alle sagen, ja, es ist hier so irgendwie wieder Diversity um jeden Preis und so weiter. Ich bin ja sowieso jemand, der diesen Zeitgeist, diesen Diversitätsdrang ganz furchtbar findet. Aber ich finde das nur furchtbar, wenn es so wie mit einem Dampfhammer wirkt. So um jeden Preis jetzt irgendwie alle Religionen, alle Hautfarben, alle Rassen, alle, was weiß ich, whatever. Aber bei Discovery fand ich das nie so, dass ich das Gefühl hatte, irgendwie, es ist nicht stimmig. Vielleicht liegt es daran, dass es sowieso irgendwie in der Zukunft und verschiedene Welten und verschiedene, also ich bin auch ein großer Fan. Ich fand die erste Staffel von Discovery okay bis gut. Die zweite war für mich die beste Star Trek Staffel seit seit Next Generation vielleicht. Und die dritte hat stark angefangen, dann ein bisschen nachgelassen und zum Schluss war sie wieder okay. Aber immer noch gut genug. Aber die, also falls ihr mal wieder da draußen, falls ihr denkt irgendwie oder davon euch habt beeinflussen lassen, dass so der Internet Nerd sagt, Discovery ist scheiße, weil wegen XXXX, guckt mal selber rein, weil wirklich die zweite Staffel extrem gut ist. Meiner Meinung nach.
Auch extrem gut. Und die erste fand ich auch okay.
Also, ja, wie gesagt, fand's okay, aber ich fand die dritte hatte wirklich auch Bereiche, wo ich gesagt habe, boah.
Also ich weiß nicht, wie man sich da über Diversity aufregen kann. Ich meine, das ist fucking Star Trek. Da kommt jeder auf einem anderen Planeten und die Leute sind komische Fische. Also, ich meine.
Ja, da ist dann wieder irgendwie, es ist so dieses, ja, es muss ein weiblicher afroamerikanischer Hauptdarsteller sein. Auch, wie gesagt, finde ich persönlich auch nicht schlimm. Was mich nervt, ist immer dieses irgendwie, wir haben einen James Bond oder so und aus dem müssen wir jetzt irgendwie einen weiblichen afroamerikanischen James Bond machen. Aber wenn man solche neuen Charaktere entwickelt, finde ich das persönlich überhaupt nicht schlimm. Siehe irgendwie Ray in den Star Trek-Filmen, da war meiner Ansicht nach nicht Ray das Problem, sondern dass die Bücher scheiße waren. Also ich sehe das genauso wie du, Claes. Ich finde Discovery auch richtig gut. Ich freue mich auf die nächste Staffel.
Ich glaube, dass Leute sich so geschossen haben, dass sie das absichtlich auch betrachten. Also ich meine, die eine Serie, wo es mir wirklich jemals aufgefallen ist, dass man es wirklich mit dem Dampfhammer, wie du sagst, reingeprügelt hat, ist Modern Family. Und die spielt damit mehr oder weniger und macht das sehr gut, ne? Also in Modern Family hast du halt fast einfach alles.
Ja, aber das ist ja das Thema der Serie irgendwie.
Ja, die will das, ne? Und ich weiß nicht genau, was Modern Family ausdrücken will. Ich finde die Serie sehr gut und alles die ist schön, ist aber ne, da haben sie es halt wirklich reingeprettert, ne? Du hast das schwule Pärchen, du hast ein adoptiertes asiatisches Kind, du hast ein Latina drin, ne? Du hast alles. Es ist einfach alles. Und das haben sie halt absichtlich so gemacht und ich finde es halt selbst da nicht schlimm, also nicht ansatzweise, weil das einfach dazugehört und es ist so aufgebaut extra dafür. Deswegen heißt es ja auch Modern Family vielleicht. Keine Ahnung, dass sie so zeigen, dass im Zeitgeist alles geht irgendwie. Und ansonsten habe ich nie das Gefühl gehabt, also ich bin noch gar nicht auf die Idee gekommen, dass es eine farbige Hauptdarstellerin in Discovery ist und dass das absichtlich so gewählt werden könnte. Keine Ahnung, ist mir völlig egal. Ich betrachte sowas überhaupt nicht.
Modern Family ist auch vorbei jetzt, ne?
Na, weiß ich nicht, ich glaube schon, ja. Ich glaube, die letzte Staffel ist durch.
Habt ihr die Bilder von der Game of Thrones Prequel gesehen, die diese Woche veröffentlicht wurden?
Nee.
Also, wie heißt es? Also, die Targaryen-Geschichte halt, ne? Wie heißt es? Dance of Dragons? Also, also, ihr wisst schon, ne? Also quasi die Vorgeschichte von Game of Thrones, neue HBO-Serie mit der Geschichte der Targaryens, also von die Vorfahren von Daenerys. Und da hat ja George R. Martin ein Buch veröffentlicht irgendwie und das haben sie jetzt irgendwie zumindest in Teilen irgendwie wollen sie als Serie machen. Mhm. Die ist auch schon, die drehen auch schon, soll 2022, also nächstes Jahr kommen. Und House of Dragon heißt sie, genau, House of Dragon. Und da haben sie auf HBO diese Woche die ersten Bilder. Das heißt, die Hauptdarsteller in ihren Kostümen. Und für mich als jemand, der by far findet, dass Game of Thrones die beste Serie aller Zeiten ist, habe ich fast politisch Unkorrektes gesagt. Ja, also ich habe mich sehr darüber gefreut, sagen wir es mal so. Ja. Also, wie immer, sehr, sehr stimmig. Und es ist ja, keine Ahnung, dieser Konflikt innerhalb der Targaryens irgendwie, wo die gegeneinander kämpfen mit den Drachen. Ich bin jetzt auch nicht so, ich habe die Bücher nicht gelesen, nicht so geschichtsfest. Aber da gibt's einen Blog-Eintrag auf meinem Blog. Da wurde auch in den Comments natürlich darüber spekuliert, ob das der beste Teil gewesen wäre für eine Prequel oder ob man etwas anderes machen müsste. Aber falls euch das interessiert, und ich glaube, das wird extrem gut, weil jetzt George R. R. Martin dahinter steht und alle Fäden führt und ich glaube auch die Skripte schreibt, kann das eigentlich nur gut werden. Und ich freue mich darauf.
Nur mal so. Weil wenn ich es mir ausgesucht hätte, wäre es wahrscheinlich nicht meine favorite Prequel-Background-Story gewesen. Aber ich bin offen für alles. Ich hätte ja gerne
von Arya Mack gesehen. Was war die Alternative? Diese Long Night da, diese ersten grauen Walker? Oder was wäre deine Lieblingsszenario gewesen in der Lore, in der George R. R. Martin Game of Thrones Lore?
Ich weiß nicht, es war ja sehr verwirrend. Sie haben ja irgendwie 3 oder 4 Stück angekündigt, also ziemlich von jedem irgendwie. Aber generell wäre ich gerne oben in Winterfell irgendwie geblieben und in der nördlichen Ecke. Aber who knows, wenn es gut ist, bin ich wieder mit dabei.
Ich wäre mit Arya gesegelt.
Ja, ich auch. Wir alle, ne?
Jeder wäre da mit. Maisie Williams ist halt einfach so toll. Meine Güte.
Ja, das Problem ist, glaube ich, dass sie einfach nicht zu viele Köche, ne, die den Brei verderben, jetzt irgendwie alles mal probieren. Ich glaube, dass sie es richtig gemacht haben. Sie haben ja für dieses Long-Night-Konzept, haben sie ja einen Piloten gedreht, mit Naomi Watts sogar in der Hauptrolle und da haben sie danach gesagt, nee, das lassen wir mal lieber. Und das spricht auch für HBO, finde ich, ne? Deshalb ist HBO auch einfach, machen die einfach nur gute Serien, weil die halt nichts übers Knie brechen, sondern wirklich versuchen, das Bestmögliche draus zu machen. Und ja, es ist ja immer diese Diskussion irgendwie. Also klar gibt es Ausnahmen, die die Regel bestätigen, wie zum Beispiel Better Call Saul oder so. Wird zumindest immer wieder genannt. Ich bin jetzt kein großer Fan der Serie. Ich mochte aber auch Breaking Bad nicht. Aber also generell sind ja Prequels und Sequels von Serien sehr oft scheiße, wenn man mal ehrlich ist. Oder Remakes sind ja noch schlimmer. Von daher befürworte ich das, dass man da wirklich 100%ig sicher sein will, dass es auch gut ist, bevor man da was macht. Aber ich wäre auch gern mit Macy Williams gesegelt.
Ja, wäre halt was anderes gewesen, ne? Dass Arya da alleine erlebt, wäre halt nicht mehr. Ich meine, mit den Targaryens vor 300 Jahren kannst du halt Game of Thrones neu auflegen.
Ja.
Also einfach, weil es, ne, es ist, du kannst und halt Arya wieder mit Intrigen so und Co. arbeiten. So ein
Roadmovie gewesen.
Ja, genau. Ne? Arya wäre es halt ein Action-Abenteuer oder so geworden. Du kannst ja nicht große Intrigen da jetzt einbauen, wenn die da irgendwo hinsegelt, wo noch nie jemand war. Also kannst du vielleicht auch, aber dann. Also das hätte ja keiner.
Das Problem ist, das müsste wahrscheinlich George R. Martin erstmal schreiben und dann kommt die Serie nicht in den nächsten 10 Jahren.
Ah, weiß nicht, ob er das wirklich alles schreiben muss. Die Leute sagen, seit seine Bücher weg waren, wurde es schlechter, aber Staffel 6 war schon zu großen Zeiten nicht mehr er und das wurde besser. Also von daher.
Ich sehe das anders, aber meine Meinung ist ja auch nicht die Massenmeinung.
Du liebst Staffel 6.
Bitte?
Du liebst Staffel 6.
Ich liebe alle Staffeln. Ich fand auch die letzte richtig gut.
Also, ja, gut, wir beide, ja, genau. Ja. Also wir sind ja eh übereingestimmt. Ich sag nur, dass Martin nicht das Erfolgsrezept allein.
Ja, das ist auch wieder diese elitären Buchleser, das hast du ja in überall Bereichen. Ja, es ist ja nicht so wie in den Büchern und dann ist Martin in den Büchern schon nicht mehr dabei, ja, dann ist automatisch alles scheiße und ist zu schnell und bla bla bla. Ich fand die letzte Staffel absolut großartig. Aber ich bin da, glaube ich, in der Minderheit. Oder wir sind da in der Minderheit.
Ja, wir sind in der Minderheit, definitiv.
Weil es ist egal, welchen Thread du dir im Internet anguckst, alle, das ist auch wieder so ein Anti-Internet-Hype, ne? Und es ist nicht nur ein bisschen scheiße, sondern es ist das Allerschlechteste, was jemals gemacht wurde.
Das wie Fortnite. Das ist wieder das gleiche Prinzip. Das ist einfach jemand, ja, aber ist auch egal. Meinetwegen ist es halt wirklich nicht so gut.
Ja.
Ist mir eigentlich völlig egal.
Wir verlieren dadurch ja nichts, ne? Wenn die alle anderen scheiße finden und wir finden es gut, verlieren wir ja zum Glück dadurch nichts. Kannst ja keiner wegnehmen, zum Glück.
Stört nicht. Aber ich hätte Arya lieber gesehen, aber ich weiß, dass es nicht so passt und mit den Targaryens können sie halt theoretisch eine neue Game of Thrones Story aufbauen, die im gleichen, weil da geht's halt eher um Intrigen und das hättest du mit Arya wahrscheinlich einfach nicht gekonnt, wenn die da irgendwo nach hinten segelt und lustige Sachen erlebt, hätte ich trotzdem
gerne gesehen. Meint ihr, dass Amazon, die ja irgendwie im Gaming-Bereich irgendwie, oder sagen wir es mal so, das Gaming oder Amazon im Gaming hat bewiesen irgendwie, dass viel Geld noch lange keine guten Computerspiele macht. Es ist halt die Frage, ob viel Geld gute Serien macht. Wie groß ist eure Hoffnung in Sachen Herr der Ringe Amazon-Serie?
Du, loaded question. Also bisher botet es ja nicht well. Irgendwelche Schauspieler, die schon ausgestiegen sind, weil sie unzufrieden waren. Aber das Budget ist ja, keine Ahnung, wie viel 100 Millionen sie da reingebuttert haben. Also ich bin offen dafür, solange das Budget ein bisschen höher wird als bei hier Shannara Chronicles, bin ich happy damit. Und dann mal gucken, hoffentlich wird es nicht der Hobbit.
Ja, ich bin auch ein bisschen, also ich bin nicht so wirklich gehypt. Das kann sich noch ändern, aber vielleicht, ich weiß nicht, wie viel die Story wirklich hergibt, ob sie wirklich so gut ist.
Ich bin auch nicht, ich habe auch Herr der Ringe, habe ich ja nie intensiv gelesen. Seid ihr da fester? Also wisst ihr, wo es da inhaltlich drum geht? Wir haben es ja gesagt, worum es inhaltlich geht, ne? Quasi der Bereich, wo irgendwie Sauron an die Macht kommt oder groß wird oder so, ne?
Ja, das ist ja, die hat ja ganz viele Bücher, das ist ja nicht nur Herr der Ringe, die hat ja noch Silmarillion als Vorgeschichte von Mittelerde und was weiß ich, was die jetzt genau machen, das ist eigentlich auch egal. Die Frage ist, ist das wirklich so gut? Das weiß ich einfach nicht. Also, ich habe es nicht gelesen und.
Muss man wahrscheinlich ein bisschen ausschmücken, das Ganze, ne?
Ja, das ist sowieso beim Film, ne? Das verstehen diese, ich nenne die ja immer Buchnazis, die du gerade beschrieben hast. Seit Jahren auf meinem Stream.
Das Buch ist viel besser.
Boah, das Buch ist viel besser. Was eine dumme Scheiße. Ja, das Buch ist viel besser, aber das ist ein ganz anderes Medium. Das kannst du gar nicht vergleichen. Du kannst nicht sagen. Wieso vergleichst du das überhaupt? Wenn dir das Buch gefällt, lest das Buch. Geh. Egal. Aber bei Herr der Ringe ist halt die Frage, ist da wirklich genug, dass es wirklich für als eine Serie auch noch, ne? Ich meine, wir reden dann, ich meine, die drei Herr der Ringe-Teile haben ungefähr 10 Folgen von einer normalen Serie, also eine Staffel. Halt die Frage, wie viel ist da wirklich? Und da musst du wahrscheinlich viel ausschmücken. Aber ja, ich glaube, Amazon kann es hinkriegen, aber ich meine, der Hobbit lief halt nicht so gut. Ich fand den immer noch nicht sonderlich geil. Also nicht ansatzweise auf Herr der Ringe-Niveau, ne? Das war so weit weg davon.
Aber ich fand's immer noch okay. Also die ist auch wieder so ein, dieses irgendwie, es war so mega schlecht. So schlecht war das nicht, der Hobbit. Das ist ein Kinderbuch und Herr der Ringe war halt irgendwie eine epische Erwachsenenreihe, ne?
Ich fand die ersten beiden Teile absolut fein. den ersten und zweiten. Ich fand den dritten katastrophal schlecht. Ich habe so viel mehr erwartet, wenn ein Film der Schlacht, die Schlacht der fünf Heere heißt, dann erwarte ich eine riesige Schlacht mit fünf riesigen fucking Heeren, worauf zwei weitere Filme aufbauen, weißt du? Ich meine, und das ist einfach so bad gewesen. Also es hat ja nicht, das war ja nicht ansatzweise auf dem Level von der Schlacht um Minas Tirith oder Helm's Klamm. Es war ja einfach nichts. Es war totaler langweiliger Müll. Und da war ich schon sehr enttäuscht. Also vom dritten Film bin ich wirklich sehr enttäuscht gewesen. Die ersten beiden fand ich gut. Also nicht so.
Wenn man übrigens nicht das Silmarillion lesen will, ein wunderbarer Weg, um so ein bisschen die History nachzuholen, sind die Shadow of Mordor Games, die so Arkham-Style Herr der Ringe Games sind. Da spielst du ja auch in der Vergangenheit und da kriegst du sehr viel von dieser ganzen Story miterzählt, Sauron und wie es alles passiert ist und so, ohne dass du halt dich durch die trockenen Bücher durcharbeiten musst. Und die alten hier, Silmarillion, ist halt sehr, sehr trocken. Ja. Die sind beide extrem gut. Also wenn du Interesse an der Backstory hast und willst ein cooles Actionspiel spielen, ist das, glaube ich, ein guter Weg zur Vorbereitung.
Ja. Ja, auch das 2022. Ich bin auch ein bisschen, ich will nicht sagen, auf dem Trockenen, so gefühlt kommt aktuell so an guten Serien, Filmen und Spielen ja auch aufgrund von Corona natürlich nicht so viel nach, wie wir es gewohnt sind, aber wenn wir jetzt irgendwie alle geimpft sind und Corona im Griff haben, glaube ich, wird das explodieren. Alleine 2022 angekündigt ist, Mandalorian 3, Staffel 3, Herr der Ringe, was haben wir gerade noch drüber gesprochen?
Die 87 Millionen Netflix-Serien pro Jahr.
Die kommen auch. Herr der Ringe. Ach ja, natürlich Game of Thrones Prequel. Also da kommt voll einiges auf uns zu. Aber dieses Jahr sind ja auch noch ein paar gute Serien am Start, ne? Ende des Jahres soll die zweite Witcher-Staffel kommen. Ja, also.
Ja, oh ja, bitte. Generell so viel. Auch sowas wie jetzt Jupiter's Legacy, was wirklich nicht schlecht ist, ne? Vor 10 Jahren wäre das eine absolute Top-Serie gewesen, denke ich. Also wirklich, wo du sagst, wow, ich bin voll geflecht, das als Serie. Ich meine, kommt so viel einfach. Ich denke nicht, dass wir da auf dem Trockenen sitzen. Allein was Disney Plus das ja auch noch macht. Du sagst ja gerade, Loki kommt ja auch.
Wenn ich mal allerdings Pure Fantasy oder High Fantasy ist halt immer dünn. Da gibt's immer sehr, sehr wenig.
Ja, weil es so teuer ist. Ja, das ist halt das Problem. Es ist einfach Steve, so teuer, du testest damit halt nicht gerne, ne?
Ja, Steve, hast du eigentlich, wo wir gerade von Fantasy reden, hier die Shannara Chronicles damals geguckt?
Ich hab der Sache mal eine Chance gegeben und hab so, keine Ahnung, 3, 4, 5 Folgen geguckt und fand die Serie einfach irgendwie, es hat mir nicht gepackt, die Atmosphäre. Also es wirkte so ein bisschen wie Buffy irgendwie, so.
Ja, ja, es ist so mein Guilty Pleasure. Also ich muss dir vorstellen wie MTV Herr der Ringe, aber wenn ich drauf einlässt, also ich hab's sehr genossen.
Ja, ich hab die erste Staffel geguckt. Aber ich fand's auch nicht so richtig geil. Dann habe ich die Zeit angefangen und hab aufgehört.
Als Fantasy-Fan nimmst du halt, was du kriegst. Ne? Hast ja nicht die Auswahl mit großen Fantasy-Serien und welche schlechten Buchverfilmungen. Und da nehme ich auch die MTV-Version davon. Das war okay. Und es war schon relativ cool. Ist ja leider abgesetzt worden dann. Aber ich habe ja noch die Hoffnung, dass irgendjemand das aufkauft und weiterdreht mit mehr Budget.
Komm, das war echt nicht so gut. Also, das war echt nicht so gut.
Aber für mich ist das einer dieser Fälle, wo ich weiß, dass das flawed ist, aber ich habe es trotzdem absolut genossen. Wenn mir jemand sagt, das ist schlecht, weil, dann akzeptiere ich das auch, aber ich habe es trotzdem sehr, sehr genossen, was auch okay ist, finde ich.
Ich habe die Twilight-Filme immer in Schutz genommen. Finde die immer noch nicht so schlimm.
Ich finde die auch nicht so schlecht. Aber ich mag
den letzten, mag ich richtig sehr sogar. Ich finde den letzten richtig gut.
Ach, das ist auch wieder so ein Internet-Negativ-Hype gewesen irgendwie. Ich fand die auch okay. Also
Hier der Vampir-Typi. Ich habe jetzt den Tenet gesehen, da spielt der ja mit. Hat den jemand geguckt? Wie fandet ihr den?
Ich habe Tenet immer noch nicht ganz durch.
Nee, habe ich auch noch nicht geguckt. Aber das soll der schlechteste Nolan-Film von allen sein, ne?
Bin das nur ich oder weil das sehe ich nämlich auch so. Ich habe absolut nichts gerafft von diesem Film und der war dermaßen dämlich. Da frage ich mich, ob ich irgendwas nicht verstanden habe oder ob ich da mit meiner Meinung irgendwie.
Das war auch das, was so die Kritiker und die Rezensionen so darüber gesagt haben, ehrlich gesagt. Das habe ich noch nicht geguckt, weil ich gedacht habe, kann ich mir sparen dann.
Das Problem ist halt, dass er einfach zu viel will, vielleicht. Ne? Die Leute haben erwartet, dass wieder was ganz Großes Neues kommt, Inception-Style. Aber was will er noch machen? Ich meine, und dann hat er Dunkirk gemacht. Das war natürlich nicht so spektakulär. Und dann wollte er mal wieder einen raushauen. Ich glaube, das hat nicht so gut geklappt. Ich hab angefangen zu gucken und habe aufgehört. Das ist sehr untypisch für Nolan. Ja. Ich habe nur 20 Minuten geguckt, mir war langweilig, aber ich war auch müde. Vielleicht lag's daran.
Ach so, ich dachte, jemand kann mir erklären, wie der Film funktioniert, weil ich habe es nicht gerafft, dieses komische
Zeitreise. Einer von unseren Lore-Nerds in der Community kann das gerade, also so ein Azurios und so, kann der wahrscheinlich dazu ein Referat halten. Dann gerne in die Comments, ihr Lieben. Dann leite ich das an den Sascha weiter. Irgendwas wollte ich euch noch erzählen. Habt ihr am Wochenende mein 3D-Drucker-Video gesehen? Ich bin jetzt voll im 3D-Drucker-Game, ne? Habt ihr gesehen?
Nope, hab nur gesehen, dass du ein Video gemacht hast.
Ja, pass auf. Video. Sascha, wie ich ihn kenne, hat's auch nicht gesehen. Ich hab mir jetzt mal rangetraut, ne? Der Maris hat mir ja alles irgendwie erklärt und eingerichtet, war ein super Jedi-Meister. Und ich staune wirklich, das kann ich immer nur wieder sagen, wie einfach das ist. Ich habe anfangs gesagt, das kriege ich nie hin, das wird so kompliziert, was man da alles machen muss. Aber ist es halt nicht irgendwie. Und wenn ein Dulli wie ich irgendwie, der keinerlei Vorwissen hat, irgendwie das hinkriegt, da größere Sachen zu drucken, dann ist das wirklich einfach so. Und dann habe ich ja, ist das Folgendes passiert, ich habe auf Twitter von irgendeiner Person, ich weiß gar nicht mehr wer, hat irgendwie ein Bisasam-Blumentopf ausgedruckt. Ja, also das heißt, es ist so, Bisasam ist ja ein Pokémon und das hat ja so eine Pflanze auf dem Rücken. Und irgendein schlauer 3D-Designer hat sich überlegt, ey, das ist doch witzig, das machen wir so, da wo die Pflanze ist, machen wir irgendwie so ein Loch für einen Blumentopf oder für einen kleinen Übertopf, den du da reinmachst. Und dann hast du ein geiles Goodie, so. Und ich habe gedacht, okay, ist schon ein bisschen größer, das Projekt, irgendwie scales so auch 2,5, damit die Ikea-Pflanzen da reinpassen, die kleinen. Und ja, habe ich gedacht, okay, jetzt probierst du es mal. Natürlich alles gefilmt und gevloggt. Und ich habe es wirklich hingekriegt. Und zwar wirklich easy as fuck. Ja, du gehst einfach irgendwie auf die Archivseite, wo es den umsonst 3D-Vordruck gibt oder das 3D-Model oder dieses File, was du brauchst, ziehst es in deinen Slicer. Er interpretiert das für meinen Prusa-Drucker. Dann ist da ein USB-Stick dabei. Da machst du das einfach drauf, schiebst das in den Drucker. Gehst an den Monitor, der bei dem Drucker dabei ist, da wird das schon angezeigt, und sagst drucken und dann geht das los. Dann druckt das 7 Stunden und dann hast du so ein geiles Ding. Ja, das Schöne ist, dass ich mal wieder geschafft habe, durch meine Begeisterung dahinter wirklich viele Leute zu begeistern. Irgendwie, ich habe gestern in super, super vielen Comments gelesen, irgendwie, ich komme jetzt auch in deine Drucker, Krömer, du hast es geschafft. Schaut mal in das Video rein, wie leicht das ist. Also nicht nur ihr beide, sondern auch die Community, falls ihr noch nicht reinguckt habt. Es ist erstaunlich. Also so im Nachhinein habe ich mir das wirklich, wirklich schwieriger vorgestellt. Und der nächste Step, das nächste Video, wird die Razer Crest sein. Ich habe das Model schon hier und das wird das erste Mal sein, dass ich also wirklich was Größeres drucke, was aus mehreren Teilen besteht und dann mit irgendwelchen Modellkleber zusammenpappe. Und ich glaube, das ist auch eine weise Entscheidung. Wir haben letzte Woche oder vor 2 Wochen schon drüber gesprochen, Sascha, das Anmalen ist halt echt eine Wissenschaft. Und ich glaube, dass es sehr, gerade in Bezug auf Anmalen, sehr schlau ist, so ein Raumschiff sich zu nehmen, weil das ist wirklich Grundieren. Grau oder Silber draufsprühen, ein bisschen dieses, wie heißt es, warte mal, ich hab's hier, dieses Schwarze, was verläuft, so Washes, genau. Washes,
genau, das ist nur nicht zu viel, wenn du zu viel machst, dann läuft's in die Details rein und dann wird's halt
ja, genau, und jetzt, pass auf, und jetzt habe ich gesagt, es gab ja diese Horst-3D-Figur, die der Kevin für uns aus der Community gemacht hat, die ja grandios aussieht, und jetzt habe ich gedacht, okay, die Leute haben jetzt endlich mal, also seit ewig wollte ich das machen, hab's immer vor mich hingeschoben, warum, weiß ich auch nicht. Habe aber jetzt am Wochenende endlich mal den Horst fertig gemalt und habe halt gemerkt, wie ich da an meine Grenzen stoße. Ich habe immer noch keine geile Technik rausgefunden, irgendwie, wie ich ihn hinstelle oder wie ich ihn halte, damit ich wirklich ganz sachte malen kann. Ich finde, es ist okay geworden. Aber Gesichter zu malen ist halt, also, wie oft ich dann, und ich mal das Auge von Horst und dann bin ich doch wieder mit dem Weiß im Gesicht. Und dann warte ich 10 Minuten, bis getrocknet ist und mach wieder Hautfarbe drüber. Und mit der Hautfarbe komme ich wieder ins Auge. Und das Tabat anmalen. Und dann ist der weiße Rand und dann bist du wieder auf dem roten Samt in der Mitte. Und dann muss, also es ist halt wirklich eine Fummelarbeit. Ich bin auch eigentlich nicht der Typ dafür, aber ich das ist so ein, ich hab Bock darauf, mir das so anzutrainieren. Und jetzt am Wochenende wird es erstmal ein Video geben. Ich habe mich dabei natürlich gefilmt, wie ich den Horst anmale. Und dann wird es auch das 3D-Model für jeden umsonst zum Download geben beim Kevin. Und dann könnt ihr das selber ausdrucken und ihn selber bemalen und dem Onkel Krömer mal zeigen, wie sowas richtig geht. Aber ich bin mit meinem Ergebnis, ich gucke gerade hinter mich, echt zufrieden. Weil auf dieser Horst-Figur ist halt unten so ein Totenkopf, auf dem er steht. Und da bin ich ganz zufrieden, weil den Totenkopf habe ich halt weiß angemalt. Dann habe ich die Augen so ein bisschen schwarz gemacht und die Nasenhöhlen. Und dann habe ich halt auf dieses Weiß, nachdem es getrocknet war, dieses schwarze Washes draufgelegt. Und das macht das halt so ein bisschen old und ein bisschen schattiert. Das ist ein bisschen genau wie du gesagt hast, Sascha. Und dieser Totenkopf sieht wirklich, wirklich gut aus. Habe ich gut hingekriegt. Da war ich ein bisschen stolz. Aber ja, ich versuche mir das jetzt so zu arbeiten. Und ich weiß nicht, ob ihr es mitbekommen habt. Wahrscheinlich nicht. Der Kevin hat jetzt auch ein geiles 3D-Model für Leo, den kleinen Löwen, gebaut. Und das ist halt so der Next-Level-Shit, weil ich ja so viele süße Fans habe, irgendwie, die mir irgendwelche schönen Sprachnachrichten schicken oder Bilder malen. Und ich habe mir vorgenommen, dass ich diese ganzen kleinen Fans überraschen werde und den Leo dann irgendwie diverse Male ausdrucken, anmalen und dann an die Fans schicken werde. Da habe ich richtig Bock drauf, so als kleine, ja, als kleines Leckerli und als kleinen Mini-Merch. Also ja, ich habe momentan wirklich viel Spaß an dieser Sache und ich kann wirklich jedem empfehlen, sich mal im 3D-Drucker-Game zu versuchen. Ich hätte auch mir gerne, muss ich echt sagen, so, weil es immer wieder mir vorgeschlagen wird, die Leute sagen immer, ja, Kröber, du hast einen Filamentdrucker, denk doch mal drüber nach, ob nicht vielleicht ein Resin-Drucker das Richtige für dich ist, gerade wenn du Figuren ausdrucken willst, gerade die Warcraft-Figuren und so, da hast du halt nicht diese Rillen, ein Filamentdrucker macht halt Schicht für Schicht für Schicht und dann, ja, musst du halt eigentlich dran an dem Ding arbeiten, um diese Rillen rauszukriegen, da gibt's so Grundierungen, die dann so ein bisschen da reingeht und das glatt macht. Und mit einem Resin-Drucker hast du das halt nicht. Aber Resin hast du halt giftige Dämpfe. Und ich habe halt hier keinen Raum, also mit Luftdunst oder Luftabzug sowieso nicht, aber auch keinen, wo ich sagen kann, da bin nur ich. Und da so ein Hobbyraum, wo ich dann das machen kann, da das Fenster aufmachen kann und dann einfach irgendwie 3 Tage nicht reingehen kann. Sowas habe ich leider nicht. Die Möglichkeiten habe ich leider nicht. Aber ja, es juckt mich schon ein bisschen in den Finger. Ich habe schon überlegt, ob ich dann so eine mobile Nummer daraus mache, irgendwie das im Garten irgendwie mit einem Verlängerungskabel einfach im Garten dann drucke. Mal gucken. Also ich bin jetzt wirklich, wirklich gehuckt von dieser ganzen Drucker-Sache. Es ist wirklich ein super geiles Hobby. Und was viele auch gar nicht dran denken, ist, dass es so viele große, also dieses Thingiverse, ne, ist eine Datenbank, die ist komplett umsonst und da gibt es so viele geile und sinnvolle Sachen, die du drucken kannst. Ich habe jetzt mir zum Beispiel so aus Gag so am Anfang mal so ein Zahnpasta Rausquetscher-Tool gebraucht. Das kennen wir alle irgendwie. Es ist noch was in der Zahnpasta drin und du musst drücken und es nervt und du willst eigentlich nur schnell dir die Zähne putzen. Und das ist einfach so ein Tool. Das machst du von der anderen Seite rauf auf die Zahnpasta und drückst es einfach nur zum Kopf hin. Und es drückt dir halt ohne große Kraftanstrengung die letzte Zahnpasta raus. Und ich war so stolz. Das war mein allererster Druck. Und ich war so stolz, als ich meiner Freundin das gezeigt habe. Ich so, pass mal auf, ey, wir brauchen jetzt nicht mehr an der scheiß Tube und an Leos teurer Creme rumdrücken, sondern wow. Ich habe jetzt ein Tool dafür. Und ich kam mir echt so wie so ein Steinzeitmensch vor, der gesagt hat, ich habe gerade Feuer gemacht. Weißt du, so, das ist irgendwie cool. Also es ist wirklich ein tolles Hobby. Ich kann es jedem wirklich nur empfehlen.
Da hast du ja ein First World Problem.
Ja, ich wollte auch gerade sagen, das sind die richtigen First World Problems, die Steve da angeht. Ja, aber wo du gerade Warhammer erwähnt hast.
Alltag.
Wir haben noch von Warhammer erzählt letztens und dass die jedes Jahr 20 Spiele rausbringen, die kein Mensch spielt. Mhm. Außer, ich glaube, Sascha.
Ja.
Und sie haben einen Autobattler angekündigt.
Nein!
Und der sieht auch noch sehr ähnlich aus wie Underlords. Also es gibt ganz wenig Infos nur, aber von so ein paar Bildern, das sieht so ein bisschen aus, als ob sie sich eher an Underlords eventuell orientiert haben. Und nice. Außerdem ist Warhammer ja eher so ein bisschen düster.
Weil das bietet sich ja an für Warhammer mit den ganzen Einheiten. Das ist ja eigentlich geil.
Ja, und das kommt noch in dem Jahr raus für Mobile und Steam.
Richtig geil, das ist ja mal eine schöne Info, sehr gut.
Gerne, gerne. Aber es ist ein Warhammer-Spiel, kann also nicht erfolgreich werden, schade.
Es gibt wirklich wenig gute Warhammer-Spiele.
Total War und Vermintide, sonst glaube ich da nicht viel.
Wie ist nochmal das MMO? Das habe ich eine Zeit lang auch gespielt. Das hatte für mich mit das beste Online. PvP-System.
Ja,
stimmt.
Das, das Problem ist halt auch, die Licensen das an jeden. Wenn du ein bisschen Credibility hast, hier hast du eine License. Und außer den Total War-Spielen sind die meisten halt, und Dawn of War und Total War sind die einzigen, die im Endeffekt groß geworden sind. Total War ist halt riesengroß, ne? Also ich weiß nicht, wie viel Lifetime-Sales die haben, irgendwie 20 Millionen oder so. Aber der Rest ist halt fürs Klo.
Ist so ein bisschen wie Might and Magic von Ubisoft. Die nehmen das immer für alles, was sie testen wollen. Ist ihnen kackegal. Wenn sie irgendein Universum brauchen, sagen sie, oh, wir haben doch noch Might and Magic irgendwo rumliegen. Let's go. Das ist immer wieder. Wenn sie irgendwas Kleines machen, das ist immer Might and Magic. Ich glaube, boah, war es ähnlich.
Tja. Ja, und das war die Sache, die Blizzard immer früher gut hingekriegt hat, ne? Gerade, Blizzard war immer so das Tom Brady der Gaming-Szene, ne? Wenn es drauf ankommt, waren sie halt da. So, und haben halt sich so ein Genre, wo es viele Platzhirsche nicht hingekriegt haben, obwohl die Platzhirsche waren, siehe Hearthstone zum Beispiel oder auch WoW, einfach hingekriegt. Ne? Und sie haben es einfach richtig gemacht, im Gegensatz zu allen anderen. Das ist schade, dass das nicht mehr gibt. Und eigentlich wäre Blizzard prädestiniert dafür gewesen, zu sagen, okay, das Autobattler-Genre, es gibt viele gute, aber es gibt keinen richtig, der Bam ist, wo alle, so wie bei WoW, auf einmal Bock haben, das Spiel zu spielen. Das ja, machen wir jetzt mal.
Keiner, ne? Also.
Und deshalb, ja, und wir haben ja immer gehofft, ich kann mich noch an die BlizzCons erinnern, wo wir zusammen saßen und gesagt haben, bitte macht es doch einfach mit den Heroes of the Storm Helden, Figuren. Und ja, haben sie leider
ja, nicht. Ja, sie hatten die Option definitiv und sie haben sich halt für Battlegrounds entschieden. Ich meine, ja, das wird es. Sie hatten halt die Option, genau wie Riot auch, ne? Ich meine, sie sind in genau der gleichen Situation gewesen. Beide Unternehmen sehen Auto-Chess und sehen, okay, das Potenzial. Beide haben einen MOBA und einer davon hat noch ein Card-Game. Naja, gut, Riot jetzt auch, aber zu dem Zeitpunkt noch nicht. Naja, und Riot hat gesagt, wir machen es mit, so wie eben das ursprüngliche, auf Dota basiert, machen wir es mit unserem League und leider, würde ich sagen, im Nachhinein, weil mir Battlegrounds wirklich nicht mehr so viel Spaß macht. Und ich glaube, es ist auch durchaus an Beliebtheit verliert aktuell. Die neue Expansion kam ja erst raus jetzt. Also erst die neue Expansion und dann auch der Patch für Battlegrounds. Wann war es? Donnerstag? Mittwoch? Irgendwann. Und ich höre sehr wenig Gutes darüber. Und ich habe es kurz angespielt und ich kann auch sehr wenig Gutes sagen. Es ist sehr wenig Innovation. Sie machen genau das Gleiche wieder, was sie früher gemacht haben mit Hearthstone. Das ist unfassbar. Es ist, als ob du, weiß nicht, als ob du so täglich Grüß das Murmeltier nachspielst. Sie haben wieder ein Spiel und sie bringen null Innovation rein. Alles, was sie tun, sind neue Karten. Sie machen einfach genau das Gleiche wieder. Das ist unfassbar.
Sie haben ein bisschen ihr Mojo verloren, ne?
Ja, also sehr seltsam, ne? Also ich meine, wenn du guckst, was, ich meine, ich flame TFT viel, sehr viel.
Du flammst alles.
Ich flame alles eben. Da ich TFT viel spiele und ich flame TFT viel. Wobei ich auch die ganze Zeit sage, dass das Set prinzipiell nicht so schlecht ist. Aber ist auch egal. Was die gemacht haben in den letzten 2 Jahren mit dem Spiel in Sachen Improvements, ist halt insane. Ne? Also mit jedem Set kommt was Neues. Einfach reine UI-Verbesserungen schon, Movement-Verbesserungen auf dem Feld, was immer noch manchmal nicht klappt, aber sie versuchen es wenigstens, ne? Diese ganzen Übersicht, die rechte Leiste hat mittlerweile Heilung und Schaden dabei, wenn du möchtest, und Heilung und Rüstung, meine ich. Du kannst jetzt auf Items klicken und siehst, in was es zusammengebaut wird. So kleine Dinge, ne? Dazu jedes Set mit einem neuen Thema. Das macht Riot. Und währenddessen Battlegrounds jetzt auch, boah, wie lange ist es draußen? 1,5 Jahre langsam? 2 Jahre fast? Ich weiß es gar nicht. Lange? Wahrscheinlich 1,5 Jahre. Und das hat sich halt nichts geändert. Seit dem ersten Tag. Nichts. Es ist genau das gleiche Spiel. Also nur neue Karten kommen ab und an dazu und das auch noch sehr selten eigentlich. Und das... Sie haben immer noch ihr Mumpitz-Ranking-System da. Sie sind immer noch Pay-to-Win. Zumindest 20 Euro Pay-to-Win oder 15. Und sie haben wirklich nichts geändert, was gut ist. Ne? Also Sachen wie... Haben ja viele gefordert am Anfang, dass du... Das ist eine der Sachen, die mich am meisten nervt an Battlegrounds, dass ich so lange warten muss in den leichteren Runden. Weißt du, da wartest du teilweise 2 Minuten auf die nächste Runde. Und du könntest ja einfach einen Button hinmachen, wenn alle einverstanden sind, dass wir in die nächste Runde gehen, dann gehen wir auch in die nächste Runde, ne? Haben sie nicht
theoretisch.
Gemacht. Teilweise warten da wirklich 3 Leute, die noch leben, oder 2. Und du hast vielleicht mit deinem Setup nicht mehr viel zu tun und du wartest dann ganz, ganz am Ende bis zu 3 Minuten. Du stehst da einfach rum und wartest 3 Minuten. Und das sind halt so Sachen, die sind halt wirklich abtörend. Und wie gesagt, null Innovation einfach für das Genre. Da kommt einfach nichts. Sie printen einfach nur neue Karten. Genau, was sie mit Hearthstone gemacht haben.
Ja, okay. Spannend.
Schade, aber TFT. Ja, hat mich auch gewundert übrigens, nur Twitch-Viewer-Zahlen. TFT ist über Hearthstone aktuell. Nonstop. Ist crazy.
Ist das eine Überraschung?
Ja, eigentlich schon. Okay. Also ich meine, wenn du bedenkst, dass Battlegrounds, die neue Patch nach TFT, der neue League kam, nicht viel, aber eine Woche später, und die Barons Expansion auch noch relativ neu ist. Also jetzt ist TFT alleine offenbar größer als Hearthstone zusammen. Mit beiden
Wahnsinn. Games. Crazy. Ja, dann würde ich sagen, haben wir noch irgendwas Spannendes? Montana Black hat sich gestern über das deutsche Schul- oder hat sich in einem seiner letzten über das deutsche Schulsystem ausgelassen.
Rein nach dem Motto, dass du dich darüber aufregst. Stimmt ja. Doch einfach, oder? Also ich kann da nichts Schlimmes empfinden an der Aussage. Was? Ja, aber was Montana gesagt hat, fand ich auch immer so.
Also,
weißt du, ich hab mir das durchgelesen und hab deine Vorbildfunktion und Co., die du angeprangert hast, und hab das verstanden und hab dann überlegt, das habe ich selbst schon auf dem Stream dauernd gesagt, natürlich nicht so groß wie Monte, ich habe keinen Einfluss, außer auf ein paar alte Leute, aber ich meine, ich habe das Gleiche schon gesagt, weil ich das auch fand, dass ich sehr wenig Spaß in der Schule hatte in den letzten Jahren, weil ich nichts gelernt habe, wo ich mich für interessiert habe, in 90% aller Fälle. Ich war super, super begeistert für Wirtschafts- und Sozialkunde mit Politik und Gesetzen und Co. Und ich mochte immer noch Deutsch und Geschichte und Erdkunde oder Geologie mochte ich noch. Und das war's. Ich habe mich nicht interessiert für Physik und für Biologie. Ich wusste auch, dass ich nie was in dieser Hinsicht machen werde.
Wir brauchen nicht darüber sprechen, dass das Schulsystem schon lange saniert werden muss. Ich sag's mal so. Das habe ich ja. Nö, eben nicht. Ne? Seine Aussage war irgendwie, brauche ich alles nicht, irgendwie, hast du das Video mal reingeguckt?
Ja, kurz.
Ja.
Also, so wie ich es verstanden habe.
Er sagt halt, alles Bullshit, was man in der Schule lernt, habe ich eh nicht gebraucht und warte mal, was sagt er noch? Ja, und die Menschen sind sowieso alle dumm, so nach dem Motto, ich verstehe diese ganze Dummheit nicht von den Menschen. So, und ja. Ja, aber es ist halt, keine Ahnung.
Ich denke, das er drückt es anders aus,
weil er einfach anders redet. Ja, aber das Ding ist halt Vorbildfunktion, Punkt. So, du kannst einfach nicht. Das Ding ist, in der Schule ist halt nicht nur Lernen, Schule ist halt Sozialisation auch. Schule bedeutet, auf das Berufsleben vorbereitet zu werden. Sozial und so weiter. Ich sag meinen Schülern auch, eiskalt, meiner Klasse sage ich, pass auf, 75% mindestens von dem, was ihr lernt, werdet ihr vor eurem Leben nicht brauchen. So. Ja, Punkt. Es ist halt einfach so. Wenn es an mir ginge, würde die Schule viel mehr Wahlmöglichkeiten anbieten. Genau das Problem, was du gerade gesagt hast. Ja. Man muss zumindest in dem Fächern natürlich, also er sagt auch, ja, habe ich alles nicht gebraucht, irgendwie hätte mir gereicht, wenn ich irgendwie schreiben kann. Ja, aber das kannst du ja offensichtlich auch schon nicht.
Das also, ist natürlich kann, übertrieben, aber.
Also ist halt Quatsch. Also du brauchst einfach, keine Ahnung, du brauchst halt Fächer wie Mathe, du brauchst Fächer wie Deutsch, du brauchst Fächer wie Englisch bei uns heutzutage. Und meiner Ansicht nach brauchst du auch ein Fach wie Medienkunde irgendwie. Aber so, ja. Ne, so. Und danach alles andere, würde ich sagen, kannst du nach deinen Interessen wählen. Weil das ist halt der Punkt. Die Schule soll auf dein Leben vorbereiten. Und Eben. Was habe ich davon, wenn ich, wie du sagst, Physik irgendwie machen muss, wo ich jetzt schon weiß, interessiert mich null, ich werde es niemals brauchen. Da bin ich total dabei. Aber die Art und Weise, wie er es ausgedrückt hat, ist halt, Schule ist totaler Crap, muss einfach keiner hingehen. Und das ist das Problem. Und ich hab halt in meiner fünften Klasse einen Jungen, der hat irgendwie, rennt mit Montes Biografie durch die Gegend den ganzen Tag. Und das sieht mir halt, ne, so blöd das jetzt klingt, erzählt mir halt, ja, ich brauch die Schule halt nicht. Monte hat's auch ohne geschafft und ich werd auch YouTuber, ich brauch das hier alles nicht. So, und das ist halt fahrlässig so. Und deshalb würde ich mir von ihm wünschen, dass er solche Aussagen mal überdenkt und vielleicht ein bisschen differenzierter ist in dem, was er sagt. So, aber.
Ja, ich glaube, die generelle Sache sind wir uns alle einig. Also wenn ich zum Beispiel in den letzten Jahren einfach, wir hatten in der Pfalz, ich habe in der Pfalz meine Schule gemacht und wir hatten Wahlpflichtfächer, ich glaube ab Stufe 7, ab der 7. Klasse oder so, wo wir wirklich ein extra, das ist dann sowas wie, weiß nicht, Naturkunde und was auch immer oder Werken, keine Ahnung.
Ja, solche Fächer
halt, ja. Aber vor allem war halt auch Wirtschaft und Sozialkunde. Und das mochte ich wirklich. Ne, da hast du basically Politik gemacht und Gesetze und Soziologie ein bisschen und was auch immer. Und das war cool. Und das durfte ich aber nur einmal alle 2 Jahre haben. Für ein halbes Jahr. Und die anderen, also das waren eh nur, also es war eins der Hauptfächer, es wird so gezählt in der Pfalz, gleichwertig mit Mathe und Co. Kann sogar ausgleichen. Aber ich darf das halt nur einmal alle 2 Jahre haben für ein halbes Jahr und naja, waren halt irgendwie 4 Stunden.
Da gibt es ganz viele Beispiele für.
Also
es ist einfach, es ist einfach
trotzdem weiter Sport und Physik und Biologie und so machen, was mich alles nicht interessiert hat. Hat mich verrückt gemacht. Hätte so viel mehr Spaß gehabt, ne? Wenn du einfach diese Stunden, die du da ja trotzdem hast, auf Sachen, die völlig sinnlos sind für mich persönlich, andere Leute dürfen das ja gerne haben, wenn die das lieber wollen, ne? Dass du da ein bisschen mehr nimmst, dass du die Basics beibringst und die wichtigen Sachen wirklich. Und ein bisschen Allgemeinbildung ist auch sehr hilfreich für viele Leute. Das ist cool, das können sie lassen. Und aber dann, weiß nicht, du hast so gefühlt 10-12 Stunden, die du komplett freigeben könntest den Leuten.
Dass ja, sie aber das Problem, so was, haben, weißt du, was das große Problem dahinter ist? Das große Problem ist, dass ein Großteil der Bundesländer händeringend nach Lehrern sucht. Weil keiner Bock hat, Lehrer zu sein, weil wir die Spucknäpfe irgendwie der Nation sind. Und du kannst halt diese Breite an Auswahlmöglichkeiten einfach nicht anbieten, wenn du nicht genug Lehrer hast. Und vor allem Spezialisten in dem
Bereich. Ja, und auch wenn die Schulen nicht
mehr Breite sind. Würde sich das nicht, ist es wirklich mehr Breite? Würde sich das nicht einfach komplett ausgehen? Ich meine, wenn du, also vielleicht nicht immer, aber ich meine, ich hätte ja einfach zum Beispiel gerne einfach mehr Wirtschafts- und Sozialkunde gehabt. Da gibt es ja mehr zu reden, ne? Also ist ja nicht so, dass du da fertig bist. Und andere Leute hätten bestimmt viel lieber Naturwissenschaften mehr gehabt. Ist doch immer noch die gleiche Arbeitsaufteilung, ja, für die Lehrer,
oder? Theoretisch schon, aber also bei mir in den letzten Jahren, ich war jetzt ja wirklich an mehreren Schulen schon, waren die Wahlmöglichkeiten im Bereich Wahlpflichtfach immer irgendwie auf 2 Fächer begrenzt. Und das ist halt immer noch nicht eine richtig gute Wahl, ne? Also ich kann mich erinnern, dass die Leute dann die Wahl hatten zwischen Informatik oder Französisch an der Finterschule, das weiß ich noch, wo ich gesagt habe, ja, okay, für mich ist es klar, was ich wählen würde, aber stell dir mal vor, irgendwie, da ist jemand, der irgendwie im musischen Bereich eher was machen möchte. So. Und das heißt, die Wahl an allgemeinbildenden Schulen sind die Wahlmöglichkeiten quasi darauf beschränkt, was du am Personal hast. So. Ja. Ne? Und wenn du sagst, du möchtest jetzt Naturwissenschaften machen und wir hatten an der Finterschule zum Beispiel massive Probleme im Bereich Physik und Naturwissenschaften, da hatten wir, glaube ich, 1 oder 2 Lehrer und die kannst du halt nicht unendlich einsetzen. Und die fanden das halt auch kacke, weil eben, weil sie die Einzigen da waren, mussten sie halt das nur machen und konnten quasi keine anderen Fächer mehr machen, weil da Not am Mann war. Also, und das ist das Problem, ne? Es ist einfach nichts da irgendwie, der Lehrerberuf ist nicht mehr besonders attraktiv. Burnout irgendwie, ich glaube, 1 oder 2, mittlerweile glaube ich wieder 1 irgendwie in Deutschland. Es ist sehr frustrierend, kann ich nur sagen. Wir werden Lehrer, siehe jetzt Corona, werden komplett alleingelassen irgendwie. Bildungsbehörden sagen, ja, macht ihr mal, aber weh, ihr macht was falsch. In der öffentlichen Wahrnehmung sind wir sowieso die faulen Säcke. Und natürlich gibt's auch schwarze Schafe wie in jedem Beruf. Also ich kenne auch Kollegen, wo ich sagen würde, alter Schwede, der hat seinen Beruf hier verfehlt. Aber ja, also es ist halt, keine Ahnung, also das ganze Schulsystem ist halt dringend muss dringend reformiert werden in allen Bereichen, was Noten angeht, was die Auswahl angeht, was die Fächerkombination angeht. Ich habe ja Hoffnung in die nächste Bundesregierung, dass, wenn Merkel jetzt weg ist, da endlich mal was versucht wird. Schleswig-Holstein hat jetzt endlich, gerade vor ein paar Tagen, irgendwie eine Meldung, dass sie jetzt endlich irgendwie Informatik als Pflichtfach einführen wollen, also nicht nur als Wahl, irgendwie kannst du einmal wählen, sondern wirklich. Und ich habe es meinem Schulleiter geschrieben und gesagt, na endlich, dass ich das so erleben darf. Sagt er, ja, warte mal ab, irgendwie wie das noch irgendwie verwässert. Und also da wird noch einiges passieren, das wird so nicht bei uns ankommen, so nach dem Motto. Und ich meine, ich habe es ja immer wieder erzählt und die Leute sind wahrscheinlich auch müde, es zu hören. Aber hier in Schleswig-Holstein ist es wirklich so, und das muss man sich mal vorstellen, im Jahr 2021, ja, also digitaler geht's ja fast nicht. Und in Schleswig-Holstein ist es so, dass an allgemeinbildenden Schulen ein Schuljahr Informatik unterrichtet wird als Pflichtfach. Ein Schuljahr. Und zwar, es heißt Informatik, aber es ist überhaupt keine Informatik. Und da wird nur das Office-Paket beackert. Da machst du im ersten Halbjahr Word, im zweiten Halbjahr machst du PowerPoint und wenn noch Zeit übrig ist, machst du noch ein bisschen Excel. Das ist Informatikunterricht. Ja, da irgendwie flammte da, nachdem ich das in einem Blogpost geschrieben habe, ja, von wegen, das wäre auch total nützlich und so, weil das jeder brauchen würde. Ja, keine Frage. Aber nur das und ein ganzes Schuljahr und danach nicht mehr. Sorry, aber das ist, also hinter welcher geht, da geht's ja gar nicht mehr.
Zu meiner Zeit hatten wir ganz wenig nur Informatik. Ich weiß gar nicht, wie wir das genannt haben. Ich glaube, es hieß nicht Informatik. Und wir haben eigentlich nur Frontpage gehabt. Ich weiß nicht, warum wir Webseiten lernen mussten und mit diesem Mülltool, aber.
Ja, das ist genau der Punkt. Du hast einfach keine ausgebildeten Lehrer dafür. Du hast Lehrer, die sich das in ihrer Freizeit angeeignet haben irgendwie. Ja. Und wenn du Glück hast, sag jetzt mal, hast du jemanden wie mich irgendwie, der dessen Leben das ist irgendwie und der da, denke ich, sehr kompetent unterrichten könnte. Aber dann hast du auch, und das habe ich auch erlebt, irgendwie einen Lehrer, der kurz vor der Pension steht, der irgendwie in irgendwelchen Abendkursen da ein bisschen was gelernt hat und den einfach die Schüler von seinem Wissen einfach in die Tasche stecken. Heute wo die Schüler kompetenter als der Lehrer. Ja, genau, das ist das Ding. Und deshalb, ich glaube, deshalb haben auch diese ganzen IT-Fächer und diese digitale Bildung noch nicht so richtig Einzug in den Stundenplan gefunden, einfach weil es A, Lehrermangel gibt in den meisten Bundesländern und B, einfach die meisten Lehrer gar nicht die entsprechende Ausbildung haben, das zu unterrichten. So. Aber ja, da muss man da was tun. Da muss man Lehrer ausbilden dafür. Das
ja, aber gerade Informatik ist halt ein Job, wo du sehr gut verdienst und wenn du die Ausbildung hast, sagst, dann gehe ich halt in die Wirtschaft und mache irgendwie
das Dreifache. Aber weißt du, Informatik
ist so
gut sein. Also ist das falsche Wort. Informatik, als wir, also das wird für dich auch noch so gelten, Sascha, als wir damals Informatik in der Schule gemacht haben, war das auch wirklich Informatik. Da haben wir mit alten Apples oder so haben wirklich programmiert in Turbo Pascal oder was weiß ich was. Das ist Informatik. Das ist schon lange keine Informatik mehr. Also Informatik ist heutzutage in der Schule Einstieg digitales Grundwissen, würde ich es nennen. Ja, also selbst an der Finterschule war das so wie irgendwie, keine Ahnung, wir waren in der Apple-Schule, das heißt also auch da Pages, Keynote und so weiter und dann irgendwie ein bisschen Grafikbearbeitung, ein bisschen irgendwie den sozialen Bereich, ein bisschen Internet gucken. So, das heißt, das ist heutzutage Informatik, also wird dem Namen schon lange nicht mehr gerecht, das ist keine Informatik. Das ist eigentlich schon eine Form von Medienkunde, die ich schon seit Ewigkeiten fordere, aber richtige Medienkunde.
Ja, also von das daher halt auch, das sollte sogar ein Wahlfach sein, ne? Also ein Pflichtfach dann wirklich, auch von der Wertigkeit heutzutage. Ich meine,
definitiv.
Das ist halt das Wichtigste. Es ist genauso wichtig wie Mathe. Also wenn
ich auch.
Prinzipiell solltest du den Leuten halt sogar Knossi-Stream zeigen im Unterricht und das vielleicht einfach mal kritisch hinterfragen hier und da.
Genau.
Das ist Sachen, die wirklich relevant wären für die Leute, dass sie vielleicht nicht ganz so.
Das Problem ist, die Kids können heutzutage nicht differenzieren. Das ist ja das Problem. Wir setzen unserer Jugend quasi das Internet ungefiltert aus. Die wissen nicht, was Fake News sind und so weiter. Und das ist auch, glaube ich, ein Punkt, warum irgendwie Verschwörungstheorien so blühen, weil auch junge Leute schon das lesen und überhaupt nicht differenzieren können. Ist das jetzt Quatsch oder so? Und das ist eigentlich unsere Aufgabe als Lehrer. Nämlich den Leuten zu sagen, pass mal auf, was ist Fake, was kannst du glauben, was sind seriöse Quellen? Und diese ganze auch irgendwie, keine Ahnung, also ich, wenn ich den Lehrplan schreiben würde, ich würde auch sowas wie Internetsicherheit mit reinnehmen, irgendwie Urheberrecht, was darf ich im Internet, was nicht, Cybermobbing, solche Sachen, das ist Medienkunde, das müssen die Kids heutzutage wissen.
Auch und ich verstehe einfach oder? Nicht.
Ja, meine, klar, natürlich.
Wie du Sachen findest im Internet natürlich. Und zwar nicht basierend auf Idioten.
Ja, genau.
Sondern
genau.
Wirkliche Quellen eventuell.
Und ey, ganz ehrlich, ey, jeder von uns, jeder, der diesen Podcast hört, wird sagen, ja, garantiert, Krömer, alles, was du sagst, ist richtig. Und ich verstehe einfach nicht, dass das nicht alle so empfinden und nicht alle das erkennen, wie wichtig das ist heutzutage. Ich verstehe das nicht, ob sie es absichtlich boykottieren, weil sie sagen, oder blockieren, weil sie sagen, wir haben da die Kompetenzen nicht für oder so. Oder ob die Menschen wirklich so naiv und hinterwäldlerisch sind und mit dem Neuland argumentieren und einfach nicht sehen, wie wichtig das auch für unsere Jugend ist irgendwie, für die kommenden Generationen. Wie ist es denn in USA? Weil USA sind da ehrlich gesagt weiter. Was du von Luki erzählst in seiner Schule, die sind da viel weiter als wir, ne? Sascha?
Hängt immer von der Größe der Schule ab, würde ich sagen, weil wenn du halt nur eine Schule mit irgendwie 500 Leuten hast, kannst du halt nicht so viele Alternativkurse für alle anbieten. Aber also speziell IT ist natürlich anders, weil die Kinder ja schon, jedes Kind hat seinen Schullaptop und du kriegst allein schon, das fängt schon an damit, wie du den benutzt, ne? Und die richtige IT, die ich gerne teachen würde, gibt's natürlich auch nicht, dass du wirklich verstehst, was ein Computer ist, was ist eine Festplatte, wie funktionieren Daten, so die absoluten Basics, weißt du. Das glaube ich nicht, dass das hier viel besser ist, aber es ist, in den USA ist es mehr schulabhängig von der Schule. Wenn du in einer guten Schule bist, ist es sehr gut, wenn du in einer schlechten bist, ist es sehr gut, sehr schlecht. Während es in Deutschland, glaube ich, weil die Schulen sind ja hier finanziert von den Steuern der umliegenden Wohngebiete. Deswegen sind die Ergebnisse bei den Tests und so, bei den hier FSA-Tests, also PISA-mäßige Tests, auch immer so anders, wo die Schulen mit weniger Budget halt schlechter abschneiden als die mit gutem Budget. Ich kann es nur von unseren Schulen sagen, da ist es sehr gut, aber ich glaube nicht, dass das überall in den USA so ist.
Ja.
Ich glaube, es ist überall sehr schlecht. Sehr alte Menschen an der Regierung gehabt, in der Hinsicht, ne? Das ist
ja
auch ein Problem.
Ja,
also die haben einfach, gucken. Ich meine, du kannst dir einfach nicht vorstellen, dass unabhängig, was man von ihr hält, aber das ist auch nicht mal ein Vorwurf gemeint, du kannst dir einfach nicht vorstellen, dass Angela nach der Arbeit irgendwie sich hinsetzt und irgendwas im Internet macht, was Relevanz hat. Ne? Und dann versteht sie das halt auch nicht. Da ist der Zeitgeist halt einfach vorbeigelaufen und ist ja nicht nur sie, das sind ja alle da oben schon seit Jahrzehnten bald. Also eigentlich schon seit immer, natürlich. Ich meine, vorher hatten wir Kohl und Schröder. Also Schröder und Kohl in der Reihenfolge, aber das ist halt von rückwärts rechnen. Ich glaube, deswegen wäre es ganz gut, wenn wir vielleicht wen Neues bekommen im Laufe des Jahres.
Wir kriegen auf jeden Fall wen Neues.
Vielleicht eine Dame.
Ja, aber wenn wir Laschet kriegen, wird sich daran nicht viel ändern.
Kann ich nein, um sagen. Gottes Willen. Ja, der schafft. Also ganz ehrlich, die CDU hat jetzt so eine perfekte Vorlage gegeben, dass sie endlich die Regierung verliert. Besser kann man es nicht mehr vorlegen. Wenn die Leute sie immer noch wählen, dann weiß ich jetzt auch nicht mehr, was man noch tun soll. Ich meine, die haben es ja wirklich alles versucht, um sich zu ruinieren. Also mehr geht nicht. Von daher, wenn die Grünen nicht verwandeln diesmal, dann weiß ich auch nicht.
Es ist sowieso ein Spiel auf Zeit. Also es ist nur eine Frage der Zeit, bis die CDU einbricht. Also,
ja,
sowieso.
Das sagen wir ja schon lange, das ist ja klar. Aber so früh hätte man es nicht gedacht. Und ich denke auch nicht, dass sie so früh eingebrochen wären, wenn sie nicht Corona so versemmelt hätten am Ende und wenn sie gleichzeitig nicht Laschet aufstehen. Ich meine, die Frau Baerbock freut sich halt extrem, dass sie als Gegner den unbeliebten Olaf Scholz und den noch unbeliebteren Armin Laschet hat. Ich meine, besser kannst du es nicht erwischen. Das ist, ich meine, die haben wirklich ihre schlechtesten Leute aufgestellt gefühlt, wobei die SPD nichts Besseres
hat. Ja, wollte ich gerade sagen, die SPD hat überhaupt nichts Besseres außer Lars Klingbeil und der will nicht. Und die
schade,
CDU,
ne?
Sehr schade. Aber die CDU hat ja auch nicht viel Besseres. Söder, also die Union damit Söder, man mag über Söder denken, was man will, aber der ist, was die Umfragen angeht, ist der nach Merkel, glaube ich, der beliebteste deutsche Politiker. Und der hätte auf jeden Fall ein besseres Wahlergebnis für die Union geholt. Also von daher verstehe ich auch.
Dover Egoismus von Laschet. Und das wäre
ja aber also, auch die Partei hinter sich hat irgendwie
absolut.
Parteiführung, ne?
Das ist CDU-Gerangel da, warum auch immer sie unbedingt den Kanzlerkandidaten stellen wollen. Generell, wenn man es einfach objektiv betrachtet, unabhängig davon, was man von Söder hält, das ist ein Narzisst, der Mann, und der ist bestimmt nicht der netteste insgesamt. Das sagen selbst Mitarbeiter von ihm und so weiter. Er ist sehr, sehr besonders. Aber er hat halt in der Corona-Zeit die Führungsstärke bewiesen, die viele Leute haben wollten. Und das kann ich selbst auch sagen. Ich fand, er hat die beste Rolle gemacht, unabhängig davon, ob das gut gelaufen ist oder nicht. Er hat zumindest immer das Gefühl ausgestrahlt, er weiß, was er da erzählt. Währenddessen Spahn irgendwie wie so ein, keine Ahnung, als ob es irgendwo brennt, er ist im Kreis gelaufen. Das war was anderes, ne? Und Laschet hat nicht diese Autorität, die Leute jetzt haben wollten. Und jetzt hast du da halt Laschet. Und weiß nicht, also generell, Söder hatte natürlich bessere Chancen. Viel, viel, viel bessere Chancen. Unabhängig, was man von ihm hält und von seiner Politik, ist völlig egal. Aber wie man da Laschet aufstellen kann, weiß ich nicht. Ich meine, der ist unter Scholz in den Umfragen. Also nicht die Partei, aber wenn du fragst, wer soll Kanzler werden, Scholz hat mehr Prozent. Ich meine, es ist fucking Scholz. Niemand mag Scholz.
Und das Schlimmste ist, er ist der beste Kandidat für die SPD, weil die SPD halt auch nichts anderes hat, ne? Wahnsinn.
Ja, eigentlich. Aber das ist halt Klingbeil. Oh, Kühnert ist noch nicht so weit wahrscheinlich und Klingbeil der ist halt als einziger gewesen, wo du sagst, ja, der könnte vielleicht mal frischen Wind reinbringen. Ich meine, die haben zwei Leute an die Partei gewählt, an die Spitze, die kein Mensch kennt und die eine Ausstrahlung haben, die nicht sehr hilfreich ist für Wahlkämpfe. Und da ist sonst niemand mehr, die sind alle weg. Der eine ist Bundespräsident, die anderen sind alle zurückgetreten und irgendwo in der Versenkung, ne, wo ist Gabriel und Steinbrück und Co., ich meine, die waren jetzt auch nicht die beliebtesten, aber das waren halt wenigstens noch Typen irgendwie, ne, wo du sagst, den kenne ich. Das ist ja schon mal was wert. Jetzt hast du der SPD, ich kann, glaube ich, keine 10 Politiker aufzählen mehr.
Das ist so.
Nicht mal ansatzweise.
Ja, mal, also es wird auf jeden Fall sehr interessant dann, ich glaube im September ist die Wahl, auch was man mit dem Ergebnis anfangen wird. In der letzten Bundestagswahl hat es ja auch ewig gedauert, bis man die dann doch nach Jamaika-Verhandlungen zur GroKo zurückgekehrt ist. Ich bin sehr gespannt. GroKo wird ja dieses Mal nicht reichen. Zu Recht oder zu Glück auch. Also nochmal 4 Jahre irgendwie Stillstand, auch keiner mehr Bock drauf, aber es wird extrem interessant. Also weil man hört ja immer wieder hinter vorgehaltener Hand Schwarz-Grün, wie das funktionieren soll. Das,
das wird dann wieder so ein Kuddelmuddel wie der SPD und CDU, wenn du Pech hast.
Ja, ja. Aber die SPD und CDU geht ja von den Prozentzahlen gar nicht, wobei die ja so viel verloren haben. Also zumindest nach aktuellem Stand nicht.
Wenn es so bleibt. Aber du hast wahrscheinlich nur grün, rot-rot oder grün-schwarz. Was anderes sieht nicht aus, als ob das auch nur ansatzweise machbar wäre, egal was passiert. Von daher, gucken wir mal.
Okay. Dann gucken wir mal und machen für heute Schluss. Sascha ist wahrscheinlich jetzt bei unserer deutschen Politik eingepennt.
Ich bin noch hier. Nein, ich bin noch hier.
Ja, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Gut, dann haben wir wieder 1,5 Stunden. Irgendwie haben wir eigentlich mal gesagt, wir wollen immer nur eine Stunde machen. Jetzt sind mittlerweile schon 1,5.
Ja, du suchst immer noch Themen nach einer Stunde.
Ja, stimmt. Das stimmt,
sorry. Gezielt. Ich kann nichts.
Ja, ich weiß auch nicht. Nee, stimmt. Ich muss wieder ein bisschen kürzer werden.
Hilft ja nichts. Wir waren noch nie unter 1,10, by the way.
Ja, okay. It is how it is. Gut, habt eine schöne Woche, habt eine gute Zeit. Wir sehen uns hören uns in 2 Wochen wieder. Claes und ich werden uns noch für einen schönen Gast nächste Woche bemühen. Und ihr Lieben, ja, ich weiß gar nicht, was ich sonst noch sagen soll. Auf Wiedersehen, sage ich. Bis nächste Woche. Ciao, ciao.
Tschö.
Tschüss.